So, liebe Gemeinde, wir sind schon sinnlos euphorisiert und bester Laune. Dabei orientieren wir uns heute ganz neu. Denn das, was ihr heute erfahrt, das wussten wir nicht. Wir hatten sozusagen gar keine Ahnung von diesem Teil des Laufens und ihr könnt euch darauf freuen im Bestzeit-Podcast von Philipp Flieger und Ralf Scholt. Ja, Leute, was soll ich sagen? Wir sind schon mitten in der euphorischen Vorfreude auf die nächsten Ereignisse, auf den Valencia-Marathon und so weiter. Also wir haben da richtig Bock drauf. Ja, übertragen wir live im Ersten, habe ich ja schon gesagt. Diese Woche machen wir erste Besprechungen dazu. Aber Philipp ist sehr happy, dass er alles von außen betrachten kann und nichts mehr mit zu tun hat.
Also ich sag mal so, bei uns in Regensburg zumindest ist der Winter jetzt auf jeden Fall etwas früher eingebrochen, als man das vielleicht erwartet hätte. Ich glaube, letztes Jahr gab es exakt einen Tag, an dem es geschneit hat und einen zweiten Tag, wo es weggeschmolzen ist. Das war jetzt für mich jetzt nicht so dramatisch. Ich bin bekanntermaßen nicht der ganz große Winterfreund. Für meine Tochter war es sehr dramatisch, weil die zu Weihnachten eben so eine Art, ich weiß gar nicht, wie man das Ding nennt, so, es war kein Schlitten, aber ihr wisst, so ein Plastikteller, genau, wo man auch kleine Kinder drauf hocken kann. So.
Fantastisch. Da kann man auch als sehr großer Erwachsener sehr, sehr viel Spaß machen.
Genau, man muss ja noch zusammen drauf sitzen. Genau, mit meinen langen Beinen war das dann aber auch immer ein bisschen eine Schwierigkeit, sie da drauf zu falten. Aber wir haben das einen Tag exakt nutzen können. Also sie hätte, glaube ich, gerne sehr viel mehr Winter. Ich musste dann ein bisschen die Erwartungshaltung dämpfen. Jetzt ist es so, ich glaube, niemand hatte in Regensburg zumindest damit gerechnet, dass wir irgendwie Ende November vorgestern war es schon, Schneefall hatten, wo du plötzlich irgendwie 7 Zentimeter Schnee hast, der liegen geblieben ist. Und da habe ich kurz daran denken müssen, wie sehr hätte ich jetzt Bock, Valencia vorzubereiten, als noch Profi-Marathonläufer. Und das hat sich so einigermaßen in Grenzen gehalten. Umso bemerkenswerter fand ich es natürlich aus der Ferne zu beobachten, wie verschiedene Protagonistinnen und Protagonisten damit umgegangen sind, die ja vorhaben, in 1,5 Wochen dort zu starten. Und ich muss echt sagen, Hut ab, liebe Grüße und Shoutout an Gesa Krause. Ich fand es eine smarte Entscheidung, ohne dass ich jetzt genau weiß, wie in Dillenburg die konkreten Wetterverhältnisse waren. Aber es war offensichtlich nicht nur kalt, sondern wahrscheinlich jetzt auch nicht prädestiniert, um draußen nochmal einen richtig qualitativen Longrun zu machen oder wie auch immer. Jedenfalls hat sie sich entschlossen, auf dem Laufband diesen Longrun zu machen und ich glaube, sie ist 35 Kilometer auf dem Laufband gelaufen. Das hat ein, zwei Vorteile, die ich auch natürlich nennen möchte. Vorteil Nummer eins ist natürlich,
Schweigen. Vorteil Nummer zwei, schweigen.
Genau, man hat natürlich
Vorteile, 35 Kilometer auf dem Laufband. Jetzt bin ich sehr gespannt.
Ja, Vorteil Nummer eins ist, du kannst natürlich super gezielt das vom Trainer vorgegebene Tempo laufen, ne? Weil am Ende ist das Laufband dein Pacemaker. Punkt zwei ist, und das kennen auch die Leute, weil ich bin über viele Jahre natürlich auch, weil ich gar keinen Zugriff auf ein Laufband hatte, bevor wir hier im Keller nebenan eben eins aufgestellt haben. Ich kenne das, dass wir früher noch Longruns auch teilweise hier im Nabtal oder woanders gemacht haben, wo dann halt schon Schnee gelegen ist. Und es ist ja dann so, das erste Mal drüber laufen, wissen glaube ich alle, was ich meine, das ist ja noch ganz geil. Aber wenn der Schnee dann ein bisschen liegen bleibt, entweder anschmilzt oder wenn er irgendwie dann wieder festfriert, dann wird es ja oft schon nicht so geil. Das ist jetzt für eine Stunde Dauerlauf noch in Ordnung, aber wenn du sagst, du läufst da 2 Stunden oder so, ich glaube, die meisten wissen, was ich meine, du rutschst so ein bisschen, du beanspruchst komische Muskelgruppen, vor allem die hintere Kette muss mehr arbeiten als normal und da passiert es dann schon manchmal, dass man sich so ein paar Problemchen reinläuft, die man halt einfach nicht brauchen kann. Vorteil Nummer zwei für jemanden, der Marathon läuft, Gesa jetzt dann eben demnächst auch in Valencia, Verpflegung ist super easy, also du machst natürlich genau, du kannst wirklich super, ganz genau das durchziehen, wie du es im Rennen vorhast, du baust da deine Batterie an Flaschen oder Gels oder was auch immer auf und das ziehst dann halt einfach durch, je nach Kilometer oder nach zeitlichem Abstand. Das
ist auch, du meinst also, der Butler muss gar nicht nach draußen, sondern der kann es dir gleich so anreichen.
Du brauchst jetzt keine arme Seele in Mitleidenschaft ziehen, die sich draußen bei Minusgraden irgendwo hinhocken muss und dir die Flaschen geben muss oder mit dem Auto mitfahren oder was auch immer, mit dem Fahrrad. Und trotzdem, bei all diesen Vorteilen, die ich jetzt aufgezeigt habe, muss ich sagen, hätte ich jetzt Bock drauf, sowas zu machen? Auf gar keinen Fall. Also wirklich auf gar keinen Fall. Und gleichzeitig nötigt mir das schon sehr, sehr viel Respekt dabei. Ganz ehrlich, liebe Gesa, 35 Kilometer auf dem Laufband, also das ist mental wirklich eine sehr solide Herausforderung. Ich bin jetzt sehr optimistisch, wenn du das jetzt schon hinter dir hast, dass Valencia oder insgesamt überhaupt mal einen Marathon laufen draußen, das wird auch nicht mehr schlimmer. Ich habe es tatsächlich in meiner ganzen Laufbahn nie geschafft, länger als 30, glaube ich, zu laufen. Ich weiß noch, dass es in der Pandemiezeit war, als ich zu Renato Canova gewechselt bin, dass er mir mal aufgetragen hatte, ich glaube, das war 2020, in den zwei Februarwochen, wo ich zwischen zwei Kenia-Trainingslagern war, dass er gesagt hat, mach einen 30 Kilometer Longrun bitte, und zwar in 3:20. Und ich dachte mir so, bitte was? Also, wie soll das gehen? Und dann war in diesem Februar, war halt in Regensburg auch Land unter, Schnee, Eis, überhaupt keine geilen Bedingungen, sehr kalt draußen. Und gleichzeitig war in der Pandemie natürlich auch der Zugriff auf ja, ihr wisst ja, ne, Fitnessstudios etc., wenn überhaupt die Laufbänder so schnell sind, einigermaßen eingeschränkt, um nicht zu sagen unmöglich. Und ich habe dann über Kontakte und zu einem Institut, wo wir üblicherweise Laufband, also Leistungsdiagnostik machen, irgendwie die Möglichkeit gehabt, einen Schlüssel zu bekommen, sodass ich alleine in diesem großen Raum stand mit diesem sehr gut motorisierten Laufband. Aber der Nachteil war, es war halt auch wirklich ein Laufband, ich war komplett alleine und da gab es keinen Fernseher. Weil üblicherweise beim IAT in Leipzig gibt es das schon, da wird ja oft, um die Leute noch ein bisschen zu pushen und zu motivieren, irgendeine geile, was weiß ich,
jetzt sei vorsichtig, was du sagst.
Ja, irgendeine geile Laufentscheidung eingespielt, die also dich noch richtig pusht, so, weißt du so.
Ich dachte schon, du wolltest was anderes.
Nee, aber das gab's halt da nicht. Und da gab's original einen sehr großen Spiegel vor dir auf dem Laufband, wo du deinen eigenen Verfall gut verfolgen konntest und eine Borg-Skala, wo du sonst normalerweise sagen musst, wie scheiße es dir geht, so. Und ich sag mal so, diese 30 Kilometer in 3:20, ich habe halt einmal 18 km/h eingestellt und dann bin ich da die 30 Kilometer runtergelaufen. Boah, das war schon ein Brett, muss ich sagen. Also da habe ich danach wirklich gedacht, das, weiß ich nicht, ob ich das nochmal wiederholen möchte.
Also tatsächlich ist das für mich ja so dermaßen komplett unvorstellbar. Ich meine, du läufst ja 30 Kilometer in einer vergleichsweise kürzeren Zeit.
Das stimmt, ja.
Ja, also wir haben ja hier schon häufiger über Long Run, ja. Was ist jetzt Long Run? Ist es die Zeit, die lang ist, oder ist es die Strecke, die lang ist?
Ja, ja.
So, das heißt, was war das dann? 30 Kilometer, 1,40 oder was? 1,40, 1,45?
Boah, da fragst du mich jetzt was. Das müsste ich nochmal ausrechnen. Mir merkt, ich bin schon ein paar Jahre raus aus dieser Leistungssportgeschichte.
Ja, aber irgendwas zwischen 1,40 und 1,45 muss ja gewesen sein. Eher 1,45.
Ja, 1,40 rum. Es ist sogar genau 1,40. Es ist auf die Minute 1,40, genau, ja.
So, das geht ja für Menschen, die nachher dann vielleicht 3 oder 3,5 oder 4 Stunden Lauflänge haben, ja noch nicht als Long Run durch, sondern die machen dann ja 2 Stunden oder 2,5 Stunden richtigerweise, um in diese entsprechenden Bereiche zu kommen. Und das finde ich halt dann irgendwann nur noch brutal hart. Ja, weil so lange halt einfach da drauf zu stehen, jetzt nicht in Distanz, sondern einfach in Zeit, das ist halt für mich unvorstellbar.
Ja,
und da nochmal Shoutout, vor einigen Jahren habe ich meinen Kollegen von mir auf seinen ersten damals Marathon vorbereitet, der war in Düsseldorf und ist halt jemand aus unserer Branche, der dann eben auch nur sehr unregelmäßig an Wochenenden Zeit hatte und so weiter und so weiter. Jedenfalls hatte der ein Spiel, also ein Bundesligaspiel als Regisseur in Leipzig im Sommer, ja. Und es war so heiß draußen, dass er gesagt hat, okay, ich kann jetzt nicht draußen laufen, obwohl er eigentlich gebürtiger Südamerikaner ist. Und hat dann gesagt, okay, ich laufe das einfach auf dem Laufband. Und dann ist der in einer natürlich ganz anderen Pace 30 Kilometer auf dem Laufband von einem Hotel in Leipzig gelaufen. Ja, draußen knallen heiß, dann ist es ja auch in so einem Hotel-Gym nicht kalt, sondern das ist ja dann maximal ein bisschen kühler. Ja, und mehr sicher nicht. Plus, ich weiß nicht, wie viel saugeile Laufbänder ihr schon in Hotels gesehen habt. Geht so, würde ich sagen.
Bei den meisten eher so, ja.
Ja, und ich glaube, er hat sowas wie 2 Stunden 45 da drauf gestanden.
Boah.
Ja, das war für mich total unvorstellbar. Und danach habe ich ihm auch gesagt, okay, mach dir keine Gedanken. Der Marathon wird schöner werden. Ja, er ist tatsächlich nachher dann eine 3:14 gelaufen bei seinem Debüt und hat sehr gut gepasst. Er ist übrigens Debüt gelaufen in Düsseldorf damals. Das war, glaube ich, auch das Coming-out von Hendrik Pfeiffer, wenn mich nicht alles täuscht. Der ist dann eine 2:13 gelaufen, meine ich.
Der ist eine 2013 im Debüt gelaufen, mhm. Das war ziemlich stark und das war 2016 müsste es gewesen sein, im ja, Frühjahr sein. Vor den Spielen mhm. quasi. Und dann genau. Damit war ja Hendrik eigentlich qualifiziert, musste dann aber verletzungsbedingt von seinem Start dann Abstand nehmen. Und damals war der ja noch sehr, sehr jung, also für ja. damalige Maßstäbe. Ich weiß noch, so gefühlt vor 2016 war ja so, wenn man nicht 30 ist so ungefähr, dann wechselt man noch nicht auf Marathon. Ich war zwar auch erst 28, 29 rum müsste ich gewesen sein, aber Hendrik ist ja nochmal einige Jahre jünger. Und genau, hat damals ein ziemlich krasses Debüt hingelegt, was auch, finde ich, weil es in der deutschen Wahrnehmung ja dann nochmal anders ist, glaube ich, Düsseldorf extrem als Marathon aufgewertet hat. Weil ich finde, wenn klar, du nicht...
Weißt
du, wenn
das
du, wenn
war ja so ein bisschen der Wiedereinstieg in Düsseldorf, ne? In genau. die etwas bessere Qualitätsstufe.
Ich glaube, die Jahre zuvor war es schon so ein bisschen, dass die 2-3 Jahre aktiver waren und auch eben nicht nur nach kenianischen Athleten geschaut haben, sondern ich glaube, dass vor allem, wer war denn aus deutscher Sicht da manchmal, ich weiß nicht, ob es Falk Czepinski war, auf jeden Fall war, glaube ich, André Pollmecher ein paar Mal dort auch am Start und genau.
Ja. Sag mal, da fällt mir wieder ein, wir müssen ja die letzte Folge noch besprechen. Also erstens, hast du den dritten Porsche jetzt schon auf deinen Wunschzettel für Weihnachten geschrieben?
Zweitens, ja, auf meinen Wunschzettel habe ich ihn geschrieben, aber das wird ja nichts ändern.
Zweitens, was macht das Comeback? Was macht das Comeback-Angebot?
Boah, das Comeback-Angebot ist in ganz weiter Sicht. Da muss ich nochmal hier Grüße an Norman Pfeiler. Also es ist natürlich sehr lieb gedacht, aber also mental, wie gesagt, ich konsumiere immer noch sehr, sehr gerne den Content ja auch von, jetzt muss ich ja sagen, ehemaligen Kolleginnen und Kollegen. Ich bin da wirklich mit größtem Respekt, wenn ich auf Instagram sehe, was die da so treiben und wie die sich auf ihre individuellen Ziele vorbereiten. Und gleichzeitig denke ich mir so, im Leben nicht. Also wirklich so 200 Kilometer, nichts könnte mir ferner sein. Also ich finde, wenn ich die Motivation gerade habe, und die ist momentan gar nicht so hoch, verschiedene Themen, die so vor sich gehen, aber wenn ich mir denke, ich schaff's mal rauszugehen und mich 40, 45 Minuten, da kann man ja auch easy 10 Kilometer laufen, zu motivieren, das zu machen. Danach fühle ich mich schon so, wie wenn ich früher die übelst krasse Tempoeinheit absolviert habe. Also vom Zufriedenheitsfaktor einfach. Ja. Und reicht dann muss man auch dazu sagen, ich bin halt Juli geboren. Ich bin der typische Sommermensch. Es ist wirklich aktuell ein absoluter Graus für mich. Ich bin wirklich, Winter ist nicht meine Jahreszeit. Alleine sich 5 Schichten anzuziehen, so gefühlt, um mal in die Kita zu gehen, da denke ich mir immer schon, boah, ja, jetzt irgendwie in Spanien wäre es auch ganz nett wahrscheinlich gerade irgendwie. Das ist so, das ist überhaupt nicht meins. Aber ja, es ist natürlich, wie es so schön heißt, gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung. Und mit der nötigen Motivation kriegt man alles hin. Ich habe heute früh schon, als ich mit unserer Kleinen gefrühstückt habe, und da war es gerade so, dass die Sonne so ein bisschen aufgegangen ist, war noch recht dunkel draußen, sehe ich bei uns hier am Fenster, habe ich heute schon 2 Leute gesehen, die offensichtlich in der Früh schon motiviert genug waren, Laufschuhe zu schnüren und ja, Chapeau, man startet ne? zufrieden in den Tag.
Macht weiter so. Ne?
Genau, ich unterstütze das.
Mentalmäßig, ja.
Mental.
Und dann müssen wir noch kurz einmal technisch zurückschauen auf die letzte Folge. Ja, Leute, ihr habt es gemerkt, wir waren auch ein bisschen ratlos, ehrlich gesagt, ziemlich lange, weil wir uns das gar nicht erklären konnten. Ich habe natürlich gleich angefangen, das Soundfile nochmal nachzuschauen und habe gedacht, da ist eventuell ein Fehler drin. Kann ja immer mal passieren mit den diversen Upload-Vorgängen, die leider mit der Bearbeitung verbunden sind. Aber da war kein Bug drin und es war auch so seltsam, weil es haben halt Leute von allen möglichen Plattformen berichtet, dass sie Probleme haben. Es haben vor allen Dingen alle Leute berichtet, dass es mal hier, mal dort, also nicht jetzt an einer Stelle immer gleich Probleme gab. Also es war ja wohl so, dass die Folge, die zunächst online war, immer gesprungen ist. Ne? Also, dass Sachen wiederholt wurden und das war nervig. Ich habe halt auch so einen von diesen Downloads mir angehört, der corrupt war. Und das, sorry Leute, aber das konnte man eigentlich nicht hören. Ja? Deshalb haben wir da mit unserem Dienstleister nochmal intensiv einen Austausch gehabt am Wochenende, ja, freundlicherweise auch am Wochenende. Und ja, es hat sich herausgestellt, dass es tatsächlich 2 digitale Versionen von diesem Audio-File übereinander auf dem Server lagen. Wie auch immer das passiert ist und wie das überhaupt passieren konnte, I don't know, also ich schon gar nicht. Aber es ist halt gefixt worden und am Montagmorgen war dann die korrekte Folge zu hören. Also ne, wer noch das unglückliche Hörerlebnis hatte oder gesagt hat, nee, das kann ich mir so nicht geben. Ja, die Folge ist jetzt wirklich sehr gut hörbar und ja, es wäre schade, weil es war eine sehr schöne und sehr spannende Folge mit Norman Feiler über das Marathonprojekt in München und sicher auch über neue Wege, die laufen, die Leichtathletik in Deutschland in den nächsten Wochen, Monaten gehen wird. Wenn ich das richtig weiß, dann ist zum Zeitpunkt der Ausstrahlung hier noch eine weitere Neuverpflichtung bei Germany Athletics passiert. Das wurde mir schon annonciert. Ich weiß aber jetzt noch nicht, also ich weiß weder heute ist Mittwoch, wer oder worum es geht und in welcher Disziplin es geht, aber es muss jemand Prominenteres sein. Schauen wir mal. Ob ihr es jetzt schon wisst, wir wissen es jetzt noch nicht.
Wir wissen es noch nicht. Aber es ist ja, wir haben heute den 26.11., das heißt bis zum Sonntag.
Deadline Day.
Ist es noch möglich, dass Vereine oder Vereinswechsel stattfinden können? Also für diejenigen zu Hause, die vielleicht nicht so in dieser, ich sage jetzt mal, Leichtathletik-Szene Firmen sind. Es gibt eine Wechselfrist, die Ende des Jahres von 1.10. bis zum 30.11. Läuft. Und in dieser Wechselperiode können Vereinswechsel eigentlich ausschließlich stattfinden, beziehungsweise andersrum gesagt, wenn sie außerhalb dieser Wechselperiode stattfinden, dann wird einem, glaube ich, bis zum Jahresende Startrecht entzogen. So ist es, glaube ich, irgendwie.
Ja, tatsächlich gab es ja letztes Jahr diese Ausnahme mit Alex Burkhardt, ne? Die dann genau. Ja auch bei uns war. Auch eine sehr schöne und spannende Folge, die könnt ihr euch sicher gerne nochmal anhören.
Ja.
Weil da so besondere Umstände eingetreten sind. Die hatte dann auch einen Übergang, aber einen nicht gesperrten In- und Abführung Übergang, sondern einen fließenden Übergang ist dann ja in der Halle noch für Wacker Burghausen gestartet und dann ab 1.5., wenn ich das richtig weiß, für Cologne Athletics.
Genau.
Und übrigens sind ja die Rückwechsel, da hatten wir, glaube ich, letzte Woche kurz drüber gesprochen, von Tobi Poitier und der Sprinter Wolf, habe ich natürlich jetzt den Vornamen wieder nicht. Asche auf mein Haupt. Jedenfalls, die sind ja jedenfalls wieder jetzt zurückgewechselt. Die sind, wie sie das ja auch avisiert hatten, bei Munich Athletics jetzt. Ne? Und da wollten sie ja auch hin, um den Standort.
Jannik Wolf nicht, natürlich.
Jannik Wolf, sorry. Ja. Um den Standort nicht zu gefährden. Und da sind sie zu Hause und da trainieren sie ja auch. Und ja, wir haben auch eine sehr böse Mail gekriegt mit Vorwürfen, die wir nicht nachvollziehen können, die wir halt auch nicht weder verifizieren noch falsifizieren können. Und ich glaube, das, was Norman Feiler gesagt hat letzte Woche, das gilt halt einfach. Redet doch einfach miteinander. Ja, versucht doch ins Gespräch zu kommen miteinander. Ich glaube, dass die Tür insgesamt da sehr weit offen ist, um gemeinsam den Sport weiterzubringen, aber diese ganzen Eitelkeiten und dieses Festhalten und so diese kleinen Machtstrukturen, die behindern den deutschen Sport und die behindern Fortschritt im deutschen Sport. Das bringt niemandem was, außer Stress und Nerverei.
Ich sehe das wie du, Ralf. Also am Ende ist es natürlich vollkommen legitim, wenn man unterschiedlicher Meinung ist und manche Konzepte vielleicht auch ablehnt. Ob die später erfolgreich sein werden oder zu einer Reformation unseres bestehenden Leichtathletik-Systems in Deutschland führen, das kann man jetzt noch nicht sagen, aber ich bin ja erstmal jemand, der grundsätzlich auch neue Impulse nicht per se schlecht findet. Und dass wir, glaube ich, eine gewisse Reformation oder ja neuen Input in der deutschen Leichtathletik brauchen, ist jetzt, glaube ich, auch kein Geheimnis. Insofern, wenn es Leute gibt, die da als Initiatoren, als Macher auftreten, finde ich das erstmal per se gut. Ich glaube, die gefestigten Strukturen hatten lange genug Zeit, selber vielleicht auch im Rahmen ihrer Möglichkeiten dafür zu sorgen, Dinge zu verbessern. Wenn das nicht gelingt, dann glaube ich, kann man Athleten auch nicht absprechen, die eine sehr kurze Phase ihres jungen Lebens, ihrer Jugend ja auch, ich sage jetzt mal ganz bewusst, opfern, um eine sportliche Exzellenz zu erlangen, dass die nach den für sie besten Standortbedingungen schauen. Und da gehört nicht nur, aber auch eine finanzielle Unterstützung dazu, weil von irgendwas muss man nun mal leben, beziehungsweise auch Ausgaben wie Trainingslager etc. bezahlen. Und ich bin gespannt, wie sich das alles weiterentwickeln wird. Grundsätzlich miteinander zu reden, das schadet, glaube ich, auf gar keinen Fall. Und die Haltung, man lehnt erstmal alles ab, was neu ist oder dann auch als eine Art Konkurrenz natürlich auch am Ende des Tages auftritt. Ja, das kann ich jetzt nicht so 100% teilen.
Ja, es geht ja dann oft halt auch um alte Geschichten, ja, um Sachen, die halt irgendwie jetzt schon Monate, Jahre irgendwie zurückliegen und dann wird da immer noch irgendwas vorgebracht, was halt einfach vorbei ist. Die Vergangenheit können wir alle nicht verändern, ja, Punkt. Ich war ja letzte Woche bei den German Road Races und ja, dem DLV, ja, die ja gemeinsam Läuferinnen und Läufer des Jahres küren. Und das, das war sehr, sehr spannend, ja, weil ich ein paar super Gespräche hatte dort und auch ein paar neue Leute kennengelernt habe. Und das war total spannend, weil das ist ja tendenziell erstmal eine tradierte Veranstaltung. Mhm. Ja, und da sind ja sehr viele Menschen, die das, was ihr alle zu Hause, ja, was ihr über das Jahr so in Anspruch nehmt an Laufveranstaltungen, die das organisieren. Da sind halt auch sehr viele eher traditionelle Konzepte dabei und traditionelle Ansätze dabei. Aber ihr müsst ja halt auch sehen, die Leute machen das mit Herzblut und Leidenschaft. Da sind aber auch eine Menge Menschen dabei, die wirklich viel bewegen, ja, und die immer mit einem offenen Auge durch die Welt laufen. Und das hat auch gar nichts mit Alter zu tun, sondern einfach mit einer Einstellung. Und das habe ich da gespürt. Ja, weil es sind wirklich viele Leute auf mich zugekommen, die offensichtlich unseren Podcast hören. Also super, ne, dass wir da halt auch so eine Resonanz haben. Und ich hatte da auch die Gelegenheit mit der neuen nicht Vorsitzende, mit dem neuen Vorstandsmitglied des Deutschen Leichtathletikverbandes zu sprechen, mit der Christine Behrens. Das war sehr, sehr spannend und wirklich auch ein interessanter und ein cooler Austausch. Ja, ich kannte sie vorher nicht und es war wirklich sehr, sehr angenehm. Und dann ist mir aber das Herz mal richtig aufgegangen. Das wusste ich nicht. Ich hatte die Initiative vorher schon mal gesehen, aber ich wusste nicht, dass die da ausgezeichnet werden. Ja, also es ging natürlich nicht nur um Läuferinnen und Läufer des Jahres. Ja, das Thema habt ihr überall schon diskutiert. Das ist aus unserer Sicht jetzt auch schon wieder Schnee von vorgestern.
Ausreichend aber besprochen.
Ausreichend besprochen und egal. mir ist wichtiger, da waren halt drei Leute auf der Bühne, die für ihr Engagement im Charity-Bereich ausgezeichnet worden sind. Die drei, ein Fitnesstrainer, eine Professorin aus der Luft- und Raumfahrt und ein Arzt, ja, die sich gemeinsam getroffen haben auf der Terrasse eines Tennisplatzes und im Prinzip nichts mit Laufveranstaltungen, mit Leichtathletik und so oder sonst was zu tun haben. Ja, aber die sich da halt irgendwie an einem Nachmittag irgendwie Getränke gegeben haben. Ich weiß noch nicht mal, ob es alkoholische waren, wahrscheinlich nicht, sondern irgendwie zum Kaffee oder was auch immer getroffen haben und jedenfalls einfach gesprochen haben miteinander. Und weil sie eine Betroffene von Brustkrebs ist, haben die dann gesagt, ach, lass uns auch ein Charity auf die Beine stellen, weil sie halt sehr lange in London gelebt hat und ihr wisst das vielleicht, ja, in Großbritannien ist der Charity-Gedanke ein fester Bestandteil jeder Laufveranstaltung. Und dann hat sie gesagt, ja, das habe ich da kennengelernt und so, lass uns das so machen. Und dann sind die halt in so einem kleinen Park, haben die angefangen, ja, vor 3 Jahren da ein bisschen rumzulaufen. Bei der letzten Veranstaltung waren da 2000 Leute.
Wow.
Ja, 2000 Leute. Die haben in den letzten drei Jahren 150.000 Euro gesammelt aus einer ganz, ganz kleinen Terrassenidee auf dem Tennisplatz, haben die sowas auf die Beine gestellt, kommen überhaupt nicht aus dem Laufbereich, 0,0. Ja, und was war das Allerschönste daran? Kommen aus meiner Heimat.
Echt?
Ja. Aus? Und da ist mir wirklich das Herz aufgegangen, muss ich wirklich sagen.
Okay.
Ja.
Alle drei?
Hatte das, ja, ja. Leben alle in Dorsten, Dorsten. Und auf dem Tennisverein Dorsten auf der Terrasse, ja, und der Lauf findet praktisch um mein altes Gymnasium rum hat der stattgefunden und da habe ich natürlich gesagt, ja klar, helfe ich euch und ich habe jetzt mal in deinem Namen auch zugesagt, dass wir uns hier im Podcast gerne vor der nächsten Veranstaltung, die ist dann im Mai, mit denen zusammenhocken und gemeinsam versuchen, da ein bisschen Publicity zu machen, ein bisschen noch für Aufmerksamkeit zu sorgen. Also wirklich großartig. Ne? Also wenn man selber in der Situation mit Krebs und so weiter war und weiß, wie viel positive Effekte Bewegung und Laufen und so weiter auf auch die Heilung oder die Behandlung haben kann, ist es das eine. Aber da aus so einer Sonntagsnachmittags-Idee sowas zu generieren, überhaupt keinen Schnall von einer Veranstaltung und dann mit so einer Resonanz, Weltklasse.
Beeindruckend.
Ja, und da habe ich gedacht, meine Leute, ja, weil die sagten, ja, ist nicht vielleicht jemand, der hier irgendwie mal so einen Läufer zu uns schicken könnte oder so, ja. Und ich so gleich, ich bin euer Mann.
Sehr cool, ja.
Ja, nein, ich weiß tatsächlich noch nicht, ob ich da großartig kann, weil das ist parallel zum Mehrkampf-Meeting in Götzis. Also das kann sein, dass wir da nächstes Jahr dann
das heißt, von Götzis übertragen werden. Das heißt, Götzis müsste Anfang, Ende Mai anfangen
sein? Ende Mai. Ja. Ist, glaube ich, der 31.5. ist der Lauf. Also könnt ihr euch schon mal einen weiteren Knoten in euren digitalen Kalender machen. Aber das ist ja jetzt nicht eine Veranstaltung in Deutschland. Davon gibt es ja, ich würde jetzt nicht sagen zig, aber sehr viele, ja, und das haben die Laudatoren da auch gesagt, da geht denen schon auch immer das Herz auf, wie viele Leute selbstlos sich dafür Dinge in wirklich Unkosten stürzen, unglaubliche Energie da reinbringen, ja, und alleine die Energie, die die drei da auf der Bühne versprüht haben und nachher im Gespräch mit mir, fantastisch, ne? Braucht man mehr von.
Absolut, das ist großartig.
Ich glaube, ich muss mal eben einmal den Paketboten öffnen. Sekunde, bin ich sofort wieder da.
Kein Problem.
So, da bin ich wieder. Sorry. Aber ihr kennt das.
Ja, ist überhaupt kein Problem. Da fällt mir direkt die perfekte Überleitung ein. Bestimmt hat Ralf nämlich mal wieder während des Cyber Sales, während der Black Week zugeschlagen, die guten Angebote genutzt. Und wir haben auch ein gutes Angebot für euch. Denn natürlich haben auch einige unserer Partner ganz besondere Optionen für euch. Da gehört natürlich auch unser langjähriger Partner AG1 dazu, denn es ist die kalte Jahreszeit, es ist die Zeit, wo der ein oder andere Infekt natürlich hier gerade grassiert und ich glaube, wenn man was nicht möchte, egal ob man sportlich unterwegs ist oder einfach so keinen Bock auf einen Infekt hat, dann muss man, glaube ich, dafür sorgen, dass man natürlich aktiv ist. Das sind die meisten von euch, die meisten sind ja Ausdauersportlerinnen und Sportler, aber es geht natürlich auch darum, das Immunsystem entsprechend zu versorgen und zu unterstützen und da ist AG1 natürlich für uns die beste Wahl, weil es einfach super leicht in den Alltag zu integrieren ist. Es dauert wahrscheinlich keine 2 Minuten, die Prozedur, das Ganze zuzubereiten und auch zu konsumieren und darüber hinaus haben wir ein super Angebot für euch aktuell bei AG1, das wahrscheinlich auch beste Angebot überhaupt im ganzen Jahr. Ihr bekommt bei Abschluss eines Monatsabos eben das bekannte Welcome-Paket mit dazu. Ja, also das besteht eben aus einem Edelstahl, einer Edelstahl-Aufbewahrungsdose, einem Shaker und einem Jahresvorrat Vitamin D3. Und aktuell gibt es als Teil des Black Friday Deals eben auch noch eine coole Gymbag dazu, also eine Trainingstasche. In Summe bedeutet das, dass ihr 87 Euro Warenwert gratis on top bekommt. Und genau, das Einzelabo, bei Abschluss eines Einzelabos. Ja, das Ganze findet ihr unter www.drinkag1.com/bestzeit. Darüber bekommt ihr diesen Black Friday Deal. Das Ganze haben wir natürlich auch in den Shownotes verlinkt, sodass ihr einfach draufklicken könnt. Da stehen alle Infos dazu und ihr habt auch gar kein Risiko, denn ihr habt eine 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Also drinkag1.com/bestzeit.
Also lohnt sich auf jeden Fall und sowieso in der Vorweihnachtszeit, dann geht man ja an die Tür, wenn der Postbote klingelt, ne? Ist ja klar, weil es könnte ja immer irgendwas sein, was man geschickt bekommt, ja. Sei es vom nahegelegenen Discounter oder sonst irgendwas, ja, keine Ahnung, weiß man ja nein nicht. Ne? Also ich warte zum Beispiel gerade auf eine Lieferung, eine sehr, sehr wichtige Lieferung, ja, meine Rotweinvorräte sind alle.
Das ist natürlich auch dramatisch, vor allem jetzt hier in der...
Ja, ist natürlich total dramatisch, sehr wahnsinnig dramatisch.
November-Dezember-Zeit.
Genau, aber da hätte ich eigentlich wissen müssen, dass die das nicht sind, weil die sind schlau. Die kommen nicht vormittags, weil die Wahrscheinlichkeit ist, dass man vormittags jemanden antrifft, kleiner ist. Die kommen immer am frühen Abend, weil die keinen Bock haben.
Verstehe ich.
Die Flaschen wieder mitzuschleppen.
Die können es wahrscheinlich auch nicht einfach an der Haustür abstellen, weil dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die da noch sind,
nicht so. Ja, ich weiß gar nicht, ob man das in dem Fall überhaupt ankreuzen kann, keine Ahnung. Also, ich unterbreche also extra hier unsere Aufnahme, ja, weil ich denke, könnte ja irgendwas Wichtiges sein. Renne runter. Und was ist es?
Entweder Zeugen Post Jehovas. Vom Finanzamt oder ein Blitzer.
Zeugen Jehovas.
Noch schlimmer, oh Gott.
Aber bevor sie einatmen konnten, hatte ich es schon abmoderiert. Also,
sorry, ich habe gar keine Zeit. Ich bin gerade in der Aufnahme eines Podcasts.
Exakt so. Den Podcast habe ich weggelassen, weil dann müsste ich ja, was ist ein Podcast? Das ist ein schöner Ansatz. Also die sind ja kommunikativ geschult und nehmen ja das, was du sagst, halt immer auf. Und ne, so, aber... Sie konnten noch nicht mal ein- und ausatmen. Da hatte ich die Tür zu.
Gar geschlossen. Keine Zeit.
Ja. Ja, Leute, deshalb nehmt euch jetzt noch mal ein ganz klein bisschen Zeit für ein spannendes Gespräch. Ich weiß es gar nicht. Hatte ich mit Norman angefangen oder du? Ich glaube, du hast angefangen mit Norman. Ja. Und dann sagen wir herzlich willkommen gleich bei uns hier im Podcast. Norman Pfeiler, Trainer von Thea Heim, aber noch viel mehr und noch viel länger und viel breiter aufgestellt in seinem Tun und Treiben für Laufsport und vor allen Dingen mit einer grandiosen Geschichte über seinen größten sportlichen Erfolg. Ja, kleiner Teaser, hat auch mit lange Laufen zu tun, aber wirklich sehr lustig. Und wir haben nicht nur sehr ernsthaft diskutiert, sondern auch Spaß gehabt und ich mache gerade die falsche Überleitung. Wir sind ja gar nicht bei Norman Pfeiler. Das war ja letzte Woche.
Das war letzte Woche. Wir sind bei Matthias eigentlich.
Das war letzte Woche. Wir sind ja bei Matthias.
Ich dachte erst so, vielleicht findet, also ich weiß nicht, ich bin ganz gespannt, wie du den Twist noch machst.
Ich war jetzt so noch bei Norman, dass ich gedacht habe, nee, wir machen jetzt Norman.
Also es Pfeiler. Hat aber vieles gepasst. Also es hat gepasst, dass er früher auch viel lang gelaufen ist. Es hat gepasst, dass es eine unterhaltsame Folge war. Deswegen dachte ich erstmal so, okay, ich bin gespannt,
wo der Kick kommt.
Genau,
ne?
ja.
Also der richtige Kick lautet aber ganz anders. Der richtige Kick lautet, habt ihr irgendeine Vorstellung, was Orientierungslauf ist? Ich nicht. Wir nicht. Aber nach dieser Folge wisst ihr das. Und wir haben mit Matthias noch viel mehr gelacht und noch viel mehr Spaß gehabt als letzte Woche, wo wir ja doch in Teilen auch ein bisschen ernsthaft diskutiert haben. Also, Matthias Kieburz, nicht Norman Pfeiler. Norman Pfeiler letzte Woche, jetzt Matthias. Viel Spaß.
Ja, und da sitzt da auch schon unser Gast in dieser Woche, Matthias Kieburz aus der Schweiz. Ganz, ganz spannender Athlet, der einen sehr interessanten Werdegang hinter sich hat, was natürlich auch, ich sag mal, zumindest aus dem benachbarten deutschsprachigen Raum sehr interessiert verfolgt wird über die letzten Jahre und wahrscheinlich aber auch aus der internationalen Szene ebenfalls, weil deine Erfolge natürlich schon weit über die Landesgrenzen hinaus Beachtung finden, was nicht zuletzt sich auch in deinem Erfolg beim New York Marathon widerspiegelt. Herzlich willkommen erstmal heute Morgen hier. Schön, dass du Lust hast, mit uns zu sprechen und schon um 9 Uhr hier sitzt. Die Frage, die wir natürlich haben, ist, hast du heute schon vorher trainiert oder ist das Training erst danach geplant?
Ja, guten Morgen. Nein, heute habe ich noch nicht trainiert. Genau, aktuell befinde ich mich auch ein wenig in der Trainingspause. Demher gibt es auch gar noch nicht 2 Trainings pro Tage.
Ja, gut, klar, natürlich New York noch gar nicht so lange her. Ne? Das war jetzt vor einem, ich wollte gerade sagen, knappen Monat, stimmt gar nicht, 3 Wochen hätte ich gesagt. Mhm. 5. Platz in einem Major-Marathon, beziehungsweise das ist gar nicht richtig ausgedrückt. New York ist ja nicht irgendein Major-Marathon, sondern ich würde sagen eher einer der international relevanteren, den man da auf jeden Fall mit noch ein bisschen mehr Beachtung verfolgt. Für diejenigen, die dich nicht kennen aus unserer Zuhörerschaft, vielleicht gibt es noch 2, 3, muss man ja sagen, du bist ja verhältnismäßig ein Quereinsteiger im Marathonsport, natürlich läuferisch schon sehr viel länger aktiv gewesen und auch sehr erfolgreich gewesen, aber in einer, ich sage jetzt mal, läuferischen Teildisziplin, die in Deutschland nicht viel Beachtung findet, international, aber gibt es da Nationen, die da sehr ambitioniert sind, das weiß ich aus zweierlei Gründen, kann ich kurz erklären vielleicht. Früher natürlich auch meine ersten Höhentrainingserfahrungen waren natürlich immer in der Schweiz, natürlich im wunderschönen St. Moritz und habe da natürlich auch viel mit den Schweizer Athleten damals trainiert, das heißt, da habe ich relativ schnell diesen Zugang zu Orientierungslauf bekommen und den habe ich später nochmal bekommen, nämlich als ich dann in der Trainingsgruppe von Renato Canova trainiert habe. Da haben wir natürlich auch mit allen möglichen Nationen zusammen trainiert und da waren auch viele Skandinavier und auch da habe ich mitbekommen, also sprich Skandinavien auch Orientierungslauf richtig kompetitiv mit, also wirklich Profi-Level, Leute, die davon ihren Sport auch finanzieren können. Erklär uns mal, was hat Orientierungslauf in der Schweiz für eine Bedeutung, beziehungsweise wie bist du da überhaupt dazugekommen?
Ja, gute Frage. Also dazugekommen bin ich wie so viele durch die Eltern. Meine Eltern haben ein wenig Orientierungslauf betrieben, aber wir sind jetzt nicht eine klassische OL-Familie. Du musst wissen, so eine klassische OL-Familie, die ist jedes Wochenende, reist sie von Wettkampf zu Wettkampf. In den Sommerferien geht sie an die großen 5 Tage oder mehr Tageläufe, genau. Das war jetzt bei uns nicht so. Es war dann mehr auch mein großer Bruder, der sich dafür interessiert hat. Und ja, ich als kleiner Bruder bin dann auch hinterhergerannt und eigentlich habe so den Zugang zum Orientierungslauf gefunden. Und in der Schweiz, ja, sicherlich seit gut etwa 20 Jahren ist die Sportart, würde ich sagen, doch populär einigermaßen. Klar, eben, es ist eine nicht-olympische Sportart, aber wenn man in der Schweiz so von den klassischen Sportarten redet oder auch vor allem von Sportarten redet, die seit vielen Jahren erfolgreich unterwegs ist, dann ja, fällt der Name Orientierungslauf sicherlich. Sicherlich auch dank, dass die Schweiz viele Großveranstaltungen organisiert im Orientierungslauf. So war es eigentlich auch 2003, also vor 22 Jahren, da war eine OLWM in der Schweiz und diese hat dem Sport so richtig zum Durchbruch verholfen mit einem Gesicht dahinter. Ihr werdet sie wohl nicht kennen, denke ich, Simon Nickli. Sie ist eine wirklich große Sportpersönlichkeit in der Schweiz. Sie gewann damals alle Rennen und das hat so wirklich den OL aufs Tapet in der Schweiz gebracht.
Vielleicht erst nochmal, weil ich weiß es tatsächlich nicht so ganz genau. Es gibt nicht so viele Sportarten, wo ich noch nicht mal die Regeln kenne. Dressurreiten, in Teilen Baseball und sicher aber auch Orientierungslauf. Wenn du mich fragen würdest, ich würde nicht erklären können, was das eigentlich ist und worum es geht. Ja, also welche Wettbewerbe, was ist eigentlich, ich könnte jetzt sagen, was ist der Sinn, aber das kann ich mir schon ungefähr grob denken.
Ja, also genau. Im Orientierungslauf geht es darum, dass wir eine Bahn, einen Parcours ablaufen müssen und wir haben vorgegebene Postenreihenfolgen, die wir ablaufen müssen. Wir haben einen Start, wir haben ein Ziel und dazwischen haben wir beispielsweise jetzt eine Bahn, die hat 10 Posten und wir müssen die Posten in der vorgegebenen Reihenfolge ablaufen. Also zuerst zu Posten 1, dann zu Posten 2, 3, 4 und so weiter bis ins Ziel. Aber wie wir zu diesen Posten gelangen, das können wir selber bestimmen. Also ich kann mir überlegen, will ich über den Hügel rennen, mache dabei 100 Höhenmeter oder laufe ich außenrum herum auf einer Straße, aber mache dafür die eineinhalbfache Distanz. Also da bin ich eigentlich frei. Das Gelände, weil so der Orientierungslauf stattfindet, klassischerweise kommt er aus dem Wald. Das Gelände selber, das kennen wir im Sinne von, wir wissen, wo der Wettkampf stattfindet, aber wir dürfen uns dort nicht aufhalten im Vorfeld. Also ich kenne eigentlich der Wettkampfort dann jeweils nicht, sondern es ist Neuland für mich. Die Karte, die Orientierungslaufkarte, ich sage jetzt mal, das Klassische ist im Maßstab 1 zu 10.000 ist die gezeichnet, mit vielen Spezialsymbolen, die man auch lernen muss. 1 zu 10.000 bedeutet auf der Karte ist 1 Zentimeter, entspricht 100 Meter in der Wirklichkeit. Also wenn man bei hohen Geschwindigkeiten unterwegs ist, gar nicht so einfach, all die Details auf dieser Karte zu lesen. Das machen wir ja während dem Rennen.
Erstmal Frage dazu, und ich glaube, ich spreche für viele, die jetzt zuhören, wo habt ihr die Karte? Hast du die dann ständig in der Hand, wenn du da trotzdem auch ja recht schnell rennst und da, also immer wieder auf die Karte blickend, rennst du dann durch, zum Beispiel durch den Wald?
Genau, ja. Genau, also man rennt wirklich, man hält also auf dem Top-Niveau natürlich nicht mehr an, plant die aktuelle Route, setzt die dann auch um und plant auch die nächsten Posten und genau, du sprichst es richtig an, im Wald, ja, teilweise sehr steinig oder in Skandinavien, ja. Kniehohe Heidelbeersträucher und da muss man schon aufpassen natürlich, dass man dann auch nicht die ganze Zeit umfällt. Bei uns gibt es verschiedene Distanzen. Die Langdistanz, die ist etwa rund 90 Minuten lang. Ihr könnt euch vorstellen, ob ich in Skandinavien kniehohe Heidelbeeren und Zümpfen unterwegs bin oder in einem schnellen Küstenwald in Portugal. Das gibt unterschiedliche Distanzen, wenn man 90 Minuten rennt.
Ganz anders.
Also in Portugal kann das dann schnell mal sein, dass man da fast einen Halbmarathon macht in 90 Minuten und in Skandinavien kommt man vielleicht 13 Kilometer weit in 90 Minuten. Also darum ist das der OL immer über die Siegerzeit definiert. Wir haben im Wald haben wir auch noch die Mitteldistanz, etwa 35 Minuten. Das ist so die klassisch technischste Disziplin. Da versucht man auch Geländetypen zu finden, die wirklich extrem schwierig sind, technisch sind. Und dann haben wir noch Staffelwettkämpfe, die sind auch so 35 Minuten. Dann gibt es noch das ganz andere Programm, sage ich jetzt mal. Das sind die Sprintwettkämpfe und die finden vor allem in der Stadt statt. Also da könnte man beispielsweise in Köln einen Sprint-OL-Wettkampf machen. Und die sind dann deutlich kürzer. Also das sind dann, also Sprint, nicht natürlich Sprint, wie wir es verstehen, 100 Meter, sondern es sind 15 Minuten rund. Und dann gibt es auch eine eher neuere Disziplin, der K.O.-Sprint beispielsweise. Das ist analog zum Langlaufen. Da starten immer Leute zusammen, 6, 7 zusammen und dann kommen 2 bis 3 weiter und immer so geht das voran. Und auch noch die Sprintstaffel gibt es auch. Also wir haben wie eigentlich 2 unterschiedliche Wettkampfformate, die Wettkämpfe in der Stadt, die nennen wir Sprintwettkämpfe und die Wettkämpfe im Wald.
Gibt es dafür dann Spezialisten für beide? Weil es ja sehr, sehr unterschiedlich. Genau. Also es klingt ja für mich erstmal total unterschiedlich, auch von der nicht nur von der Länge, sondern auch, wie du sagst, natürlich, ob du im urbanen Raum irgendwie sowas machst oder, wie du hast es schon angesprochen, Heidelbeersträucher, die bis zum Knien gehen, irgendwo in Skandinavien etc. Macht man als Orientierungslauf-Spezialist grundlegend, wenn du bei einer WM oder sowas wärst, dann immer beides mit? Oder gibt es schon welche, die sagen, ey, ich bin halt der Spezialist für die langen Strecken und andere, die sagen, ich bin halt derjenige, der lieber Sprint macht?
Ja, genau, also das akzentuiert sich immer mehr natürlich. Die Spezialisierung, jetzt muss ich gerade überlegen, jetzt fragt mich etwas, hat 2022 so richtig angefangen. Ja, jetzt hat man jeweils die WM geteilt. Also in einem Jahr im Orientierungslauf gibt es eine Wald-WM und dafür eine Sprint-EM und dann wird es gewechselt und im nächsten Jahr haben wir dann eine Sprint-WM und eine Wald-EM. Okay. Daher, diese Spezialisierung schreitet immer wie mehr voran. Als ich gestartet habe mit dem Orientierungslauf war das noch nicht so. Also bei mir hat man noch beides gemacht, Sprint und Waldwettkämpfe an einer WM. Aber mittlerweile, ich sage jetzt mal, die Besten, die können noch switchen zwischen diesen Formaten, weil man da immer noch ein wenig Zeit dazwischen hat. Aber die Spezialisierung schreitet immer wie mehr voran.
Also bei der Idee, in Köln ein Sprintorientierung zu machen, da kommen mir eine Menge, wie soll ich sagen, subversive Bilder in den Kopf. Ja? Also renne ich jetzt durch den Dom durch oder kletter ich drauf? Ja? Oder geht es jetzt durch das Restaurant oder nicht? Ja? Einmal durch Karstadt gibt es nicht mehr. Ja? Galeria, keine Ahnung, oder nicht. Also sind da dann eher so Parcours-Fertigkeiten gefragt bei den Sprints oder ist das schon so, dass man sich immer noch auf Wegen befindet? Finde ich ein bisschen langweiliger, ehrlich gesagt.
Ja, du könntest diese Disziplin auch noch einführen. Nein, das ist natürlich schon so, ist eigentlich alles auf Wegen. Klar, es kann auch Treppen und alles so hochgehen, aber jetzt gerade die Beispiele, die du genannt hast, eben die Karte, die gibt vor, wo man durchrennen darf und was verboten ist. Okay. Und jetzt während durch Restaurant durch Galerien oder so. Das wäre dann alles so gekennzeichnet, dass das verboten ist, durchzugehen.
Oder die sind daran beteiligt an der Organisation.
Genau, weil es ist ja auch wollen denkbar, natürlich einen Posten genau vor dem Dom haben im Restaurant oder wo auch immer. Diese Möglichkeit gibt es, um ein wenig das auch noch zur Schau zu stellen.
Also sagen wir mal so, das klingt für mich wirklich total spannend. Ich habe das noch nie gehört. Also ich wusste als Orientierungslauf in der im Wald oder in Bergen oder so, das wusste ich schon, gab es bei mir zu Hause tatsächlich auch, aber ich habe das noch nie gehört, dass es einen Sprint in der Stadt gibt. Also das ist, finde ich, eigentlich wirklich eine sensationelle Option, um, naja, so 5 Kilometer, 10 Kilometer in der Straße sind ja vielleicht, in der Stadt sind ja jetzt oft auch nicht die Wettkämpfer, wo du denkst, oh, wow, das ist aber besonderes Kribbeln dabei, ja. Also da kann man sich ja leicht vorstellen, dass man noch eine Sprint Disziplin Orientierungslauf zusätzlich anbietet. Ne? Also klingt, liebe Veranstalter der German Road Races, ja, jetzt war ich schon am Wochenende bei euch, ja, denkt mal drüber nach. Ja, ja, also sag mal, und ich stelle mir jetzt gerade so vor, also du wolltest eigentlich zu einem Sprintrennen in die Stadt, Und bist dann aber versehentlich bei einem Marathonstart gelandet und bist dann da mitgelaufen. Wie ist denn der Switch?
Ja, genau, etwa so. Ich habe mich auf dem Weg hierhin verlaufen und dann.
Du hast gedacht, dann mache ich das mal kurz. Dann gucken wir mal, wie das so
Suchen
läuft.
wir mal das, genau. In etwa so.
Ja, wie viel Anteil denn, ernsthaft gesprochen, ist dann klassische Laufwettkämpfe? Weil du hast gesagt, die Hardcore-OL-Familie wart ihr nicht. Wie viele andere Sachen hast du gemacht oder wann bist du in Berührung geraten mit klassischer Leichtathletik, klassischem Laufen?
Ja gut, ich bin in einer extrem sportlichen Familie aufgewachsen. Ich glaube, es gibt wenige Sportarten, die ich nicht betrieben habe. Aber so im Verein war ich nur im Geräteturnen und im Fußball und dann im Orientierungslauf. Aber ja, ich habe Bilder zu Hause, wo ich so als Dreikäsehoch auch schon irgendwelchen Stadtlauf teilgenommen habe. Aber ja, ich war nie sonst so wie klassisch in einem Leichtathletikclub, bei dem ich Wettkämpfe bestritten hätte. Es war immer der OL im Vordergrund. Ich habe beim LC Basel mittrainiert, aber primär oder eigentlich nur aus dem Grund, weil ich schneller werden wollte für den Orientierungslauf. Also dort war ich im Langstreckentraining, aber ich kann mich nicht erinnern, dass ich irgendwie einmal einen 5000er wirklich so oder einen 10.000er Meter Lauf gelaufen wäre auf der Bahn. Das
Das ist
waren,
ja auch
wenn dann
ziemlicher Schwachsinn, um
irgendwelche.
das mal klar zu sagen, ne,
Ja,
Philipp?
Man kann rückblickend vielleicht schon drüber streiten, wie viel Spaß 25 Runden im Stadion machen. Das würde ich sogar selber sagen, aber.
Here we go. Ja, das konnte ich bis jetzt vermeiden, genau. Ja, nein, wirklich, von dem her, ich habe dann mehr so Volksläufe gemacht, aber einfach zum Training oder mal Berglauf oder Crossläufe, aber das war immer wirklich aus dem Training heraus, und ja, die OL-Saison vorzubereiten.
Aber wie sah denn, also ich glaube, ganz viele, die natürlich bei uns jetzt über 5,5 Jahre hier schon zuhören, werden natürlich auch echt schon ganz unterschiedliche Gäste aus dem Langdistanz-Triathlon-Bereich, natürlich aus dem Laufbereich sowieso, haben ja auch viel dann auch Einblicke bekommen in deren Training. Das heißt, ich glaube, die meisten hier, und wir werden auf dein Training sicherlich später auch noch kommen, im Marathon-Fokus. Also ich glaube, da haben viele so ein bisschen ein Bild, was natürlich irgendwie, wie das grundsätzlich strukturiert ist oder was so die Kerneinheiten so irgendwie sind, aber für einen Orientierungslauf. Ich glaube, das wäre für die meisten auch mal spannend zu hören, also was ist gleich oder was unterscheidet sich? Wie trainiert man für Orientierungslauf europäische oder Weltspitze? Weil du sagtest ja eben, du hast schon Anleihen aus, sag ich jetzt mal, klassischem Leichtathletiktraining dann genommen, ne? Also um schneller zu werden. Gibt es andere Sachen, Inhalte, Schwerpunkte, die typisch jetzt für Orientierungslauf sind, wo du sagst, das ist eine typische Orientierungslaufeinheit? Und auch in Bezug auf die, sagen wir mal, vielleicht Gesamtumfänge, wie unterscheidet sich das? Oder hast du da immer auch viel semispezifisch noch trainiert oder nur laufen? Weil ich glaube, die wenigsten, mich eingeschlossen, ich habe gar kein Bild. Ich weiß, dass auch Orientierungsläufer oft sehr, sehr gut sind, gerade bei Trailrennen etc. und solchen Sachen. Aber ich habe gar keine Ahnung, wie das Training so aussieht.
Ja, also grundsätzlich, sage ich jetzt mal, habe ich etwa trainiert, wahrscheinlich wie ein 10.000 Meter Läufer.
Okay.
Rein umfangmäßig in Stunden, das ist lustig, wenn ich jetzt Grafiken zeige, habe ich genau gleich viel trainiert in Stunden, ob ich Marathonläufer bin als
Oh,
Orientierungsläufer.
spannend, das ist spannend.
Ich werde so oft gefragt, ah, jetzt machst du Marathon, jetzt ist es richtig hart. Da muss ich immer sagen, ja, ich habe vorher genau gleich viel trainiert, einfach die Einheiten sehen anders aus.
Ja.
Ja, und was bedeutet das, wenn ich sage, die Einheiten sehen anders aus? Also vor allem halt das Spezifische. Ich habe keine Long Runs gemacht. Wenn ich
Okay.
Intervall gemacht habe, sage ich jetzt mal eher, habe ich so 6 mal 4 Minuten Wiederholungen gemacht und das beispielsweise auch am Berg. Etwas Lustiges, ich habe vorher als Läufer habe ich immer in Minuten gerechnet, und jetzt rechne ich in Kilometer als Marathonläufer, weil eben ich bin
Klassiker.
viel im, ja, ich sage jetzt mal, im Gelände unterwegs gewesen, also wirklich querfeldein, quer im Wald teilweise auch, oder dann eben viel mit Steigung trainiert. Und dann war es nicht, ja, ich gehe heute 10 Kilometer laufen mit 1000 Steigung, sondern es war einfach, du gehst heute 1 Stunde rennen.
Ja.
Von dem her, ich habe rein vom Trainingsaufbau so trainiert. Und dann habe ich versucht, wirklich auch einen Mix zu machen, wie ich jetzt gesagt habe, so zwischen, ich sage jetzt mal eben so VO2 Max Intervals, wie ich sage jetzt mal dem 6 mal 4 Minuten. Dann hat es Einheiten auf der Bahn wirklich auch gegeben, wenn beispielsweise auch Sprint-Wettkämpfe angestanden sind. Und dann schon auch Longjogs. Aber die Longjogs, die waren dann eben, ja, nicht so der klassische Long Run, wie wir ihn beim Marathon haben, sondern war ich dann vielleicht einfach 2 Stunden joggen gegangen mit viel Steigung auf und ab und habe dann vielleicht nur 20 Kilometer gemacht, aber mit viel Steigung auch. So hat das pro Woche dann auch irgendwie, ich sage jetzt mal rund, nennen wir mal 14 Stunden gegeben. Auch noch gespickt mit 2 Krafttrainings für wirklich komplett Krafttraining für Beine. Und ich bin nicht ganz so viel gerannt, vielleicht jetzt wie als Marathonläufer. Ich habe auch mal ja, auf den Langlaufski war ich anzutreffen im Winter oder auch auf dem Bike oder Rennvelo, weil die Kraftkomponente im Orientierungslauf gerade im Wald ja, ist schon auch sehr wichtig. Man kann sich vorstellen, eben auf einem weichen Boden, wenn es auch noch viel Steigung gibt. Und das hat dem natürlich nicht geschadet, sondern geholfen, wenn man auch wieder mal mit einem Rennvelo unterwegs war. Und das versuche ich jetzt eigentlich eher zu vermeiden, sofern ich gesund bin, wenn ich Marathon betreibe.
Also das klingt unterm Strich wie eine sehr, 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 sehr gute Vorbereitung für
Stimmt.
eine Erweiterung in Richtung Halbmarathon, Marathon. Liebe Langhechler-Gemeinde, liebe Marathon-Irre, das kann ein sehr, sehr guter Ansatz sein für die ersten Wochen eurer Vorbereitung. Ja? Also, dass man sich dahin orientiert. Tatsächlich habe ich da eine Menge Parallelen, die ich glaube zu erkennen, aber da kannst du uns sicher noch mal ein bisschen tiefer mit reinnehmen, zwischen den Leuten, die switchen, also den Weltklasse-Leuten, die switchen von Cross-Radfahren zu Straßenrad. Weil die oft ja auch nicht diese langen Geschichten machen, was ein Straßenradfahrer macht, also 5, 6 Stunden am Tag halt einfach fahren, sondern die kommen ja von diesen harten Belastungen, Stunde, ne, wie bei dir 1,5 Stunden und dann eben mit einer sehr hohen Herzfrequenzbelastung. Wenn ich einen Berg hochlaufe, eine höhere Herzfrequenz kann ich nicht erreichen, als wenn ich einen Berg hochlaufe. Also man macht halt eine irre Grundausbildung in Richtung Motor erweitern, ja, also ne, Volumen, Kapazität, plus natürlich diese Kraftkomponente, die eine sehr, sehr gute Basis, Stichwort Prophylaxe, Verletzungsanfälligkeit, ja, und auch Aushalten von langen Geschichten dann hervorruft. Deshalb, ich habe das ja bei dir auch sicher schon ein bisschen länger verfolgt. Da waren immer so verwunderte Nebensätze in den Artikeln, ja. Wie macht er das? Er hat ja nie vorher Marathon trainiert und so. Und jetzt, ich glaube, das ist eher logisch, dass du halt einfach eine unfassbar gute Basis hast, ja. Nimm uns mal ein bisschen mit in Herzfrequenzbereiche, wenn du die überhaupt gemessen hast vorher. Weil wir haben ja von Nina Engelhardt, der zweifachen Weltmeisterin im Berg- und Traillauf, gelernt, die guckt gar nicht drauf. Wie ist es bei dir und wie ist halt diese Intensitätsbelastung früher gewesen im Orientierungslauf?
Ja, also eben, man muss schon auch meine Karriere ein wenig kennen. Ich habe 2003, so bin ich so in diese, ich sage jetzt mal, Spitzensportschiene eingestiegen, also mit 13 Jahren in Orientierungslauf. Von dem her, ich bin seit 22 Jahren Läufer und ja, meine erste Elite-Saison, also mit 21, habe ich 2011 absolviert. Also ich bin schon extrem viele Jahre dabei. Und wenn du vorher von Motor gesprochen hast, der ist sicherlich schon sehr gut auch trainiert. Ja, die Parallelen, die sind natürlich frappant, wenn du jetzt gerade Cross und das klassische Radfahren angesprochen hast, im Sinne von, ja, auch der Pulsbereich eben ist kein konstanter Puls im Orientierungslauf, es geht rauf und runter, eher so Jojo-Effekt, sage ich mal, oder zumindest von der Belastung, du gehst voll ans Limit rauf und dann runter kannst du dich ein wenig erholen. Und da kommst du zum Marathon vom ersten Minuten an den gleichen Puls bis zum, also fast bis zum Schluss, so eine konstante Belastung. Das sehe ich wirklich diese Parallele eigentlich dazwischen. Ja, wie sieht das bei mir aus? Ich bin jetzt auch nicht der Klassische, der extrem viel mit der Pulsuhr unterwegs ist. Jetzt vielleicht auf die New York Marathon habe ich das vielleicht 5 oder 10 Mal den Pulsgurt angehabt in 3 Monaten, nicht mehr. Aber so, wie sieht das aktuell aus? Ungefähr werde ich den Marathon bei etwa 145 Schlägen pro Minute gelaufen sein. So
Wow, das
der
ist niedrig.
Schwellenpuls bei mir.
Wie viel? Nochmal, das
145, du hast richtig gehört.
145, ja.
Ich wollte gerade sagen, das ist ja mal krass.
Also gut, eben der Puls alleine sagt ja noch nichts aus, wie
Nein,
schnell
nein,
der
nein,
ist,
aber das ist
aber
natürlich für die Geschwindigkeit, das ist schon wow.
genau, aber der Maxpuls, den bekomme ich dafür auch nur noch etwa bei 165, ich glaube 168
Okay.
war er beim Leistungstest,
Oh,
wo
okay,
ich voll am
krass.
Limit war.
Okay, aber jetzt wollen wir noch mal über den Motor sprechen. Hast du da auch Werte?
Nein, ich habe noch nie die VO2 Max gemessen, ganz ehrlich.
Ja,
Das kann ich
weil das
nicht
muss sehr,
sagen.
sehr gut sein, sonst geht das ja mit der Geschwindigkeit nicht auf, ja.
Ja, genau. Aber jetzt vielleicht zum Puls, das Spannende dann ist halt, wenn ich mit etwa 145 oder sage jetzt mal gegen Ende, werde ich dann wahrscheinlich auf 150 etwa gewesen sein, laufe. Und der lockere Dauerlauf ist dann bei 120. Also mein Pulsbereich ist extrem niedrig. Also ein
Krass.
Schlag rauf oder runter, könnt ihr euch
Oh, krass.
vorstellen, hat dann schon fast einen Einfluss. Also die Trainingsbereiche da zu erwischen, ist dann gar nicht so einfach. Oder die Schläge, das sind nur 10 Schläge zwischen extensiv oder Mitteltempo oder dann halt auch intensiven Einheiten dazwischen.
Also super spannend. Ich bin relativ sicher, dass du ein absurd geile V2 Max haben musst. Ja. Ganz spannend aber auch, dass du sagst, ich habe gar nicht so oft den Brustgurt getragen. Also die Frage natürlich dann, wie kontrolliert hast du deine Belastungssteuerung im OL-Training gemacht, also mit hoch runter? Ja, plus wie machst du es jetzt? Weil jetzt ist es ja ein bisschen diffiziler, weil wenn du dreimal die Woche zu hart trainierst, wirst du nicht ankommen beim Marathon. Ja, beim Orientierungslauf, wenn du dreimal einen Berg hochrennst, dann ist da halt ein Berg und dann läuft man ja nachher wieder runter. Ist, glaube ich, ein bisschen anders. Erinnert mich so ein bisschen an Jan Frodeno, der vor seiner ersten Langdistanz gesagt hat: Also das Training, das kam mir so langsam vor. Ja, das hat mich verrückt gemacht, so langsam zu laufen. Ja. Das heißt, hast du dich jetzt auch anders belastet, also vom Gefühl her anders belastet in der Marathonvorbereitung?
Hey, nein, eigentlich nicht. Eben ich trainiere sehr stark nach Gefühl, auch gerade die lockeren Einheiten. Und ich trainiere, sage jetzt mal, eher am oberen Limit, wahrscheinlich von der Geschwindigkeit jeweils in den verschiedenen Zonen. Also wenn ich normal rennen gehe, dann bin ich so bei 4 Minuten pro Kilometer laufe ich. Und das habe ich auch schon vorher gemacht, also Orientierungsläufe, wenn ich flach unterwegs war. Von dem her, da hat sich nicht viel geändert. Aber ich finde es eigentlich ich habe es fast schwieriger gefunden als Orientierungsläufer, das gut zu kontrollieren. Weil eben, du hast das angesprochen, wenn du hochrennst, dann geht der Puls in die Höhe. Und wenn du jetzt sagst, okay, ich gehe 1 Stunde rennen, was bedeutet das, 1 Stunde extensiv rennen? Wenn ich hochrenne, muss ich schon fast la also gehen, damit der Puls nicht zu hoch geht. Und wenn ich runtergehe, oder ja, runterlaufe, dann müsste ich richtig beschleunigen, dass der Puls wieder in diesem extensiven Bereich ist, weil er sonst zu niedrig fällt. Und da haben wir eigentlich mehr so, wenn ich hoch lief, war ich dann eher wahrscheinlich im mittleren Bereich und wenn es runterging, nicht mehr. Und so über die Stunde hat es dann gestimmt. Und jetzt, wenn ich einfach 1 Stunde flach rennen gehe, da habe ich meinen konstanten Puls und da habe ich diese Ausschläge eigentlich nicht. Also ich bin viel besser in meiner Zone unterwegs, jetzt als Marathonläufer, wie ich das gewesen bin, als ich noch die klassischen ja, jetzt Joggings gemacht habe als Orientierungsläufer.
Aber nochmal, Philipp, 4 Minuten in dem Bereich bist du auch gelaufen, ne? Also das ist jetzt nicht sehr viel zu schnell für einen entspannten Dauerlauf, wenn man ja
Also
Richtung sehr schnell laufen will, ja.
zu den Zeiten, als ich noch halbwegs fit war, war das schon so, dass, also zumindest auch in den letzten Jahren, also ich bin, glaube ich, tendenziell früher zu schnell gelaufen über einen großen Teil meiner Karriere. Also der Klassiker, den ja viele irgendwie machen, ne? Also dass du halt irgendwie denkst, naja, wenn du gar nichts merkst, dann war es kein gutes Training. Das hat ja schon dann die letzten Jahre mit Renato Canova, leider ja parallel zur Pandemiezeit, war ja dann vieles nicht mehr so möglich oder zwischenzeitlich nicht möglich mit den ganzen Rennen. Aber total spannend, dass er eben auch gesagt hat, dass das Training eigentlich stärker polarisiert sein muss, weil Leute, die eben lange schon aktiv sind, sprich, da würde ich ja Matthias natürlich 100% dazu zählen, auch vor der Marathonkarriere sportlich aktiv im Ausdauerbereich, der hat gesagt, das muss viel stärker polarisiert sein. Also er hat zu uns auch eigentlich immer gesagt, nicht schneller als 4 Minuten die Easy Days laufen sozusagen, weil das ist einfach nur lockere aerobe Arbeit so, ja, und das bringt jetzt nichts, ob du da 3,50 oder 3,40 rennst, das macht dich kein bisschen besser, im Zweifelsfall verhindert das eher ein bisschen so die Regeneration. Und zu der Zeit damals, aber das ist natürlich jetzt ein Witz, ne, wenn man hört, dass Matthias Race Pace Heart Rate hat von 145. Also ich hatte dann immer so bei 4 Minuten Tempo 130 plus minus, ja, zu der Zeit damals. Und
Gut, aber das passt ja in Relation, sorry, dass ich da kurz
ja.
das in Relation setze, das passt ja zu deinem Max-Puls, ne? Weil der war ja
Ja,
auch deutlich höher, ne?
genau, der war dann auch höher und mein Marathonpuls sozusagen war halt eher so Mitte 160. Ja? Am Anfang eher niedrige 160, am Ende vom Rennen vielleicht 168 oder sowas, also irgendwie in dem Bereich. Und genau, und maßgeblich waren halt diese zwei oder drei Schwerpunkteinheiten halt in der Woche, wo man natürlich dann auch sowohl vom Umfang als auch von Geschwindigkeitsbereichen halt dann gucken muss, dass man da entsprechend die Reize setzt. Aber das ist ja das, was wir hier im Podcast schon häufiger entweder gehört haben von Gästen oder selber nochmal nach außen getragen haben, die ganz überwiegende Mehrheit, nicht nur im Spitzensport, die trainiert eigentlich zu schnell, viele Einheiten zu schnell, weil es natürlich irgendwo das, klar, du gehst raus, du gehst trainieren, du willst dich spüren, du willst irgendwie das Gefühl haben, du hast jetzt was gemacht, so. Es ist aber halt trotzdem nicht zwingend dann irgendwie in den richtigen Trainingsbereichen. Aber ich finde das total spannend, was du erzählt hast. Wenn man jetzt einen Blick mal wirft in deine sportliche Straßenlauf-Vita, so würde ich jetzt mal sagen, dann findet man da ja gar nicht so viele Ergebnisse, logischerweise, weil du, wie du selber schon gesagt hast, ganz viel eigentlich ausschließlich Orientierungslauf-Wettkämpfe gemacht hast oder vielleicht mal einen Trail-Wettkampf, aber jetzt nicht diese klassisch vermessenen Strecken. Und du bist ja auch für euch zu Hause, die jetzt nicht ganz so tief drin sind, wenn man mal guckt, du bist dein allerersten Marathon, bist du 2024 gelaufen, das ist richtig, oder?
Genau. Ja.
Genau, also 2024 vor den Olympischen Spielen in Paris, wie es dazu kam, müssen wir nämlich auf jeden Fall gleich noch kommen. Du hast ja wahrscheinlich irgendwie doch ein Feeling gehabt, auch wenn du sonst viele Wettkämpfe gemacht hast, wo man ja so die reine Geschwindigkeit jetzt nicht unbedingt so im Vordergrund stand, dass du wahrscheinlich ein gewisses Talent hast, wenn du auch so einen klassischen Marathon läufst, nehme ich mal an. Und dieser erste Marathon, Leute, zu Hause hier, den ist der Matthias in Paris gelaufen, ist direkt erstmal Siebter geworden und 2:07:44 gelaufen, was wirklich eine richtig krasse Zeit ist. Noch mehr in einem ersten Marathon, das ist ja total krass. War natürlich für dich auch Olympia-Quali, bist dann auch in Paris den Olympia-Marathon gelaufen, bist 30. geworden, auch also krass, zweiter Marathon im Leben. Ich bin bei meinem zweiten Marathon im Leben in Rio gelaufen bei den Olympischen Spielen. Ich war nur 56. Vielleicht heute auch 50. Ich weiß nicht, wie viel inzwischen
nachträglich noch. Ihr hattet beide natürlich richtig dolle Glück mit dem Wetter. Ne? Es war schön sommerlich.
Also natürlich.
Schirmchenwetter und gar
Luftfeuchtigkeit war in Rio auch richtig geil. Das hat richtig Spaß gemacht. Nee, aber also, das ist alleine schon mal krass. Und dann bist du dieses Frühjahr, das muss man natürlich gleich noch dazu sagen, deinen dritten Marathon gelaufen im Februar in Sevilla. Bist dort ganz knapp sozusagen am Podest vorbeigeschrammt, nämlich Vierter geworden und hast direkt deine Bestzeit nochmal um fast eine Minute verbessert auf 2:06:48. Bist damit, glaube ich, auch der zweitschnellste Schweizer, wahrscheinlich nach Tade, nehme ich an, nach Tadese Abraham. Und ja, und dann eben vor kurzem, wie wir schon vorher gesagt haben, New York City Marathon gelaufen, Fünfter geworden in einem wahrscheinlich der bestbesetzten Major-Felder, die es halt so im Jahr gibt. Also total crazy Werdegang. Aber spannend ist ja mal nicht nur die zwei Jahre zu sehen, wo du jetzt schwerpunktmäßig eben für Straßenlauf trainierst. Zubringerleistung ist noch eine 1:01:46, Sevilla Halbmarathon, auch aus diesem Frühjahr. Und ansonsten findet man nicht viele äquivalente oder relevante Zeiten auf 5 Kilometer, 10 Kilometer, weil du das wahrscheinlich nie gemacht hast. Was hat dich denn dazu gebracht, und du warst ja im Orientierungslauf auch erfolgreich, zu sagen, ich lass dieses Kapitel jetzt mal hinter mir und ich glaube, dass ich ein total guter Marathonläufer sein kann. Wie kam es dazu?
Vielleicht noch kurz zum Ausholen mit den Zeiten. Es war so lustig in Paris bei meinem ersten Marathon. Irgendwo in der World Athletics Datenbank war der Greifenseelauf, das ist ein Halbmarathon in der Schweiz.
Kenn ich.
Hatte ich von 2014 eine Zeit drinstehen, irgendwie 1:08. Also war, ich weiß noch, es war auch 30 Grad oder mehr. Und
ja, ist im Sommer.
War nicht gut. Und dann war so das Elitefeld, alles so Zeiten eben 2:04, 0:05 oder dann Halbmarathon 60 und dann stand einfach noch Elitefeld Matthias Kiburz 1:08. Und das Coole da war, und ich habe so gesagt, ja, ich will die Olympialimite angreifen von 2:08:10 und ich habe zwei Pacemaker gehabt. Ich weiß ja nicht, was die Pacemaker gedacht haben, als sie die Liste gesehen haben. So kurz, noch keine Ausführung. Genau. Ja, es hat mich bewegt. Ja klar, das eine war eben, ich war jetzt über 10, fast 15 Jahre Elite-Spitzensport im Orientierungslauf unterwegs. Speziell war sicherlich, wir hatten 2023 in der Schweiz nochmal eine Heim-WM für mich und da war ich sehr erfolgreich, habe zweimal Gold gewonnen und einmal Silber. Also ein ganz großes Ziel ist auch für mich da mit nochmals erreicht gewesen und da habe ich schon gefragt, ja, wie soll es weitergehen? Habe auch gedacht, ja, war es das? War eine extrem coole Zeit. Aber dann habe ich wirklich gedacht, ja, es gibt auch noch andere Sportarten, die mich reizen. Ich war sicherlich immer einer der stärkeren Läufer auch im Orientierungslauf. Das wusste ich, physisch habe ich Stärken. Und der Sportarzt von uns, der hat mir schon bald mal gesagt, meine Leistungstests, die seien richtig gut. Und er hat auch schon Viktor Röttlin betreut. Also er kannte die Werte von Viktor und er kannte meine. Und er hat immer gesagt, also meine seien dann nicht schlechter als die von Viktor. Von dem her hat mich da immer ein wenig ermutigt, mal ja, mich im Marathon zu versuchen. Das war ein weiterer Grund im Sinn von, das Potenzial haben mir ein paar andere auch angedeutet, die gesagt haben, das sollte ich mal wirklich ernsthaft versuchen. Und dann, das ist der letzte Punkt, der ist ein wenig paradox eben. Ich wurde auch Vater im Januar 2024 und für den Orientierungslauf sind wir extrem viel am Reisen. Also, wenn wir in Schweden Wettkämpfe haben, dann bereiten wir uns in Schweden vor. Wenn wir in Norwegen Wettkämpfe haben, gehen wir nach Norwegen, uns vorzubereiten. Und Marathon, da habe ich gedacht, ja, das kann ich einfach von der Haustüre aus. Eine Stunde rennen, bin ich nach einer Stunde wieder zurück. Das ist das effizienteste Training, das man überhaupt machen kann. Und eben, ich hatte eben noch Bock, weiterhin Spitzensport zu betreiben, habe ich gesagt, so, jetzt ist der ideale Zeitpunkt, mal einen Marathon zu versuchen, dann im April 2024. Und das war dann eigentlich eben genau 3 Monate nach der Geburt unserer Tochter.
Aber man kann
Krass.
natürlich einen Marathon versuchen,
Das ist ein guter Punkt.
wenn man ausreichend verrückt ist. Oder man kann
Oder?
sagen, okay, ich gehe nach Paris. Kein so einfacher Marathon, ja, weil wer das mal gelaufen ist, ist übrigens auch einer, also in der deutschen Szene, glaube ich, unterschätzter Marathon. Erstmal ziemlich schön, plus auch durchaus anspruchsvoll und natürlich eine Riesenveranstaltung, ja. Richtung Bois de Boulogne, also im Westen der Stadt, geht es leider relativ spät im Kurs nochmal fies hoch. Aber von da aus auch tendenziell leicht bergab, wenn ich das richtig in
Die
Erinnerung habe,
letzten drei
richtig sehe, ne?
Kilometer nochmals, ja.
Ja. Also man kann ja da hingehen und da laufen. Das ist ja alles schön. Das klingt auch noch
Schon noch
halbwegs
Romantik.
nachvollziehbar. Aber dann zu sagen, Freunde, ich brauche dringend 2 Tempomacher und möchte gerne Olympianorm angreifen. Das ist ja schon ein anderes Selbstverständnis. Ja, woher hast du das genommen?
Ja gut, da muss ich auch noch ein wenig ausholen.
Sehr gerne, dafür sind wir
Zuerst wollte
hier.
ich eigentlich einfach einmal einen Marathon laufen. Eigentlich soll ich sagen, mal für mich abseits des Schaufensterlichts. Ich habe so gedacht, eben jetzt diese OLWM 2023, da war doch auch, ich sage jetzt mal, doch ein gewisser Druck vorhanden. Eben ich war einer der ganz großen Favoriten und ich habe dann geliefert, aber habe gedacht, so jetzt mache ich mal etwas anderes und dann schauen wir, wie es weitergeht. Dann ist über einen Kollegen von mir den Kontakt mit Viktor Röttin zustande gekommen. Und ich habe wirklich gesagt, ja, ich möchte einfach mal versuchen, einen Marathon zu laufen. Das war so meine Idee. Dann schauen wir mal, ist das 2:15 oder wo kann dieser Weg hinführen? Dann kam der Kontakt mit Viktor zustande. Und ich weiß auch nicht genau, was dazwischen alles geredet wurde. Jedenfalls hat mir dann Viktor Röttin angerufen und hat gesagt, er findet es eine super Idee, wenn ich die Olympialimite versuche zu knacken. Er hilft mir dabei. Und ich habe vorher eigentlich das Wort noch gar nicht in den Mund genommen. Ich habe dann
Du
zweimal
wurdest also
geschluckt.
getragen, ja,
Ja,
zu deiner
genau.
zweiten Karriere so ein bisschen.
Ich habe dann zweimal leer geschluckt, habe mich mal informiert. Viktor Rötlin bei seinem Debüt 2:13, Tadesse Abraham bei seinem Debüt 2:10
Ja.
und jetzt wollen sie, dass ich 2:18 laufe bei meinem Debüt. Genau. Aber meine Voraussetzung war, ich wollte nach Paris. Du hast es angesprochen, der Kurs ist jetzt nicht der schnellste. Es hat wirklich eine rechte 30, 40 Höhenmeter, so bei Kilometer 35. Aber ich habe einfach gesagt, ich will irgendwann einen Marathon, der mich motiviert. Ich will eine große Stadt und einen großen Marathon. Wenn ich schon mal einen Marathon mache, dann will ich so etwas erlebt haben. Genau, und dann habe ich gesagt, ja, falls ich die Quali nicht laufe, kann ich immerhin behaupten, ich sei 2024 in Paris gelaufen. Man muss ja dann nicht sagen, dass es nicht der Olympische Marathon war. Genau, von dem her wollte ich nach Paris. Wir haben dann auch mal so geschaut, doch einige Auswertungen gemacht der letzten Jahre. Wir haben gesehen, so einfach auf die konstante Pace verlieren wir sicherlich eine halbe Minute hinten raus wegen der Steigung. Also im Sinne von, wir müssen eine halbe Minute hineinlaufen vor dieser Steigung, sonst geht es nicht auf mit den 2:18. Und dann mit der Pacemaker eben am Ende des Tages braucht es auch immer ein wenig Glück. Also Viktor Röttlin hat sich dann natürlich für mich eingesetzt, hat versucht, seine Kontakte spielen zu lassen, aber vom Paris-Marathon kam eigentlich nichts zurück. Und es war dann so, eine Woche vor dem Marathon haben sie gesagt, ja, sie stellen zwei Pacemaker auf die Olympianorm. Und das einfach aus dem Grund, weil die anderen etwa 20 Elite-Läufer, die es noch gegeben hat, die wollten einfach alle mit der ersten Gruppe loslaufen. Ich kann nicht mehr genau sagen, die ist etwa auf 2,05 losgelaufen. Also etwa 20 Stück haben gesagt, nein, sie wollen nicht andere Pacemaker haben auf 2,6, 2,7 oder irgendwo, sondern sind mit der Spitzengruppe mitgelaufen. Und dann haben sie gesagt, ja, wir haben noch zwei Pacemaker übrig. Und wir haben dann gesagt, ja, die nehmen wir. Und so ist Riesenglück gewesen für mich, dass ich eben bei meinem ersten Marathon mit einer sozusagen Bestzeit von 1,08, die irgendwo auf dem Papier stand, zwei Pacemaker zur Verfügung hatte.
Also nur mal ganz kurz für euch zu Hause. Vielleicht sagt euch Viktor Rödlin nicht so viel, wie jedem Schweizer das sagt. Ja, also
Ja, also ich sag
eine
mal, also alle auch
Legende.
Laufinteressierten sollten den
Ja,
Namen schon, also.
stopp mal, stopp mal. Ich möchte mal ganz kurz in jede deutsche Sportredaktion reingehen, ja, und kreuze an, wer oder was ist Viktor Rüdlin? Ja, Schweizer Schokolade, ein Uhrenhersteller, ja, oder der Marathonläufer? Ja, da möchte ich die Ergebnisse nochmal abgleichen. Nur
Ja,
mal
aber
ganz kurzer Abriss, ja.
also ich sag mal, als Europameister,
Europameister,
WM,
Bronze,
Bronzemedaillengewinner von Osaka
genau,
und
also eine
so.
Legende im europäischen, aber natürlich vor allen Dingen auch im Schweizer Laufsport,
Ja.
also im Sport insgesamt, glaube ich, in der Schweiz.
Ja.
Und wenn der anruft, dann sagt man nicht nein, sondern dann sagt man, oh mein Gott, warum rufst du mich an?
Ja, sorry. Ja.
Und die Gruppe, bei der du dann warst, das warst dann jetzt nicht du alleine mit den beiden Tempomachern. Waren da nicht noch andere Leute, die auf Olympianorm gerannt sind? Weil ich kann mich erinnern, dass ja in dem Jahr ein sehr großer Druck auf die Veranstalter stattgefunden hat, weil noch sehr viele Leute sich dann eben qualifizieren wollten. Da gab es ja viele Diskussionen so im Übergang zu Norm, Nicht-Norm, Weltrangliste und so weiter.
Ja, ich glaube, es war einfach niemand so verrückt, dass er in Paris die Olympianorm knacken wollte, weil alle gefühlt
Das
haben,
mag
die
sein,
Strecke
ja.
sei viel zu langsam. Das war so ein wenig paradox, als wir am Meeting, am Technical Meeting waren am Vorabend. Da bin ich reingegangen und habe gemerkt, ich bin der einzige Europäer im Elitefeld. Dann habe ich so zu meinem Betreuer vor Ort gesagt, hey, ist die Strecke wirklich so langsam, dass sich niemand getraut, die Olympianorm in Paris zu knacken? Ja, dann haben wir beide mal laut gelacht und ein wenig so versucht, das zu überspielen, genau. Aber es haben sich dann noch zwei weitere angeschlossen. Also wir waren zwei Pacemaker, ich und zwei weitere Läufer. Und ich hatte das Glück, einer von diesen beiden, der ist dann eigentlich mit mir bis ins Ziel gelaufen und der wurde dann, glaube ich, Fünfter sogar. Ja, also ich hatte eigentlich fast 42 Kilometer lang einen Läufer um mich herum und das ist natürlich auch alles andere als eine Selbstverständlichkeit.
Ja, das ist natürlich top, ja.
Und dann hast du gedacht, okay, Paris kenne ich jetzt, dann rock ich mal eben Olympia. Aber da war ja ein Berg da drin. Da
Das
musst
war
du doch
noch
gesagt
mal
haben,
krasser,
hurra, der Berg.
ja. Ja, ich hatte nichts dagegen, dass es ein wenig rauf und runter ging,
Na
ja.
klar,
Also als
ja.
Orientierungsläufer, weil ich mir
Klar.
das gewohnt bin natürlich. Aber das andere ist schon, eben es war mein zweiter Marathon in meiner Karriere und ich sage jetzt mal, so nach Zeit zu laufen, das hatte ich recht als einfach empfunden. Also im Sinne von, du musst nichts Taktisches unternehmen, du nimmst einfach die Waden von den Pacemakern und plötzlich weißt du, es starten die Allerbesten der Welt, wenn es von Kilometer 5 an losgeht, ja, welches Tempo soll ich laufen, welches nicht, das war dann schon etwas, was mir ein wenig Kopfzerbrechen verbreitet hat im Vorfeld. Ja.
Und ich meine, also die Strecke, zwei Runden, dieser krasse Anstieg, der konnte man ja wirklich auch, ich fand, als TV-Zuschauer extrem gut nachempfinden, weil die Kameraführung irgendwie krass war. Also in echt bestimmt noch viel schlimmer als im Fernsehen, aber das hat man, glaube ich, schon ganz gut vermittelt bekommen, dass das halt wirklich ein heftiger Anstieg ist, was natürlich einerseits wahnsinnig anstrengend ist, war ja auch warm, logischerweise im Sommer hochzulaufen, aber auch gewisse. Wie soll ich sagen, bei manchen konnte man das sehr gut erkennen, gewissen Damage hinterlässt beim Runterlaufen, ja, irgendwann mit den Oberschenkeln. Wie war das für dich? Weil ich fand damals bei meinem ersten sozusagen internationalen Meisterschaftsrennen, was eben, wie vorhin gesagt, auch kurioserweise Olympische Spiele waren, ich hatte genau die gleichen Probleme, in Anführungszeichen. Also ich hatte auch gar keinen Plan, wo zum Teufel, wenn es ein zweiter Marathon ist, soll ich mich denn da einsortieren, wenn da irgendwie, bei uns in Rio waren es damals noch 160 Athleten, die damals starten durften, jetzt ist er noch kompakter geworden, ist ja irgendwie schwer von vornherein so schon zu entscheiden, was ist jetzt die richtige Gruppe so. Plus, ich fand damals auch dieses Thema Verpflegung eine echte Herausforderung, weil anders als bei den großen City-Marathons, da ist das ja oft in den Gruppen schon einfach weiter auseinandergezogen, du hast oft sehr viel Platz für die Tische, Und auf den Tischen ist das ja dann auch ja, also kriegt man normalerweise schon, also wenn es nicht gerade Valencia ist, kriegt man das ganz gut normalerweise hin. International ist das ein bisschen anders, weil natürlich diese ganzen Länder, da muss ja jede Nation einen Tisch bekommen, das ist ja sehr viel kompakter. Und wenn du in einer großen Gruppe bist, für mich damals, das war fast ein bisschen so ein Schocker, weil du gedacht hast, also zumindest Deutschland, Germany ist natürlich alphabetisch sehr in der Mitte. Das ist nicht so günstig.
Wenn da die einen Deutschen schon rausbleiben,
genau. Genau, genau. Ich weiß nicht, wie hast du das empfunden? War das für dich ein Problem so mit der Versorgung oder hat das gut funktioniert? Weil da ist ja doch viel mehr kommen, gehen, hinlaufen, weglaufen.
Ja, also bei den ersten 5 von 10 Kilometer, da war schon ein richtiger Marktstand, ja. aber eben, wie gesagt, ich hatte das Glück, Switzerland, ich konnte einfach außen bleiben, geduldig sein und dann am Schluss kurz rein, dann ging es einigermaßen. Aber ja, das war ja wirklich ein Basar. Aber vielleicht wegen der Strecke noch,
ja?
Wie du es gesagt hast, recht rauf und runter. Wir haben hier in Bern, also wo ich wohne, wir haben einige Tests dann gemacht. Mhm. Also ich bin raufgerannt, runtergerannt und jetzt im Vergleich zu was ich vorher gesagt habe, ja, ich brauche kein Pulsmesser oder so, da haben wir dann doch einiges versucht herauszufinden. Also mit Laktat zu messen, in den verschiedenen Steigungsbereichen, mit welchen Geschwindigkeiten kann ich unterwegs. Und dann haben wir eigentlich das Ganze kurz vor den Olympischen Spielen wie geplottet. Also im Sinne, wir haben ganz viele Werte gesammelt bei Tests, die ich gemacht habe. Und dann haben wir die Strecke genommen, geplottet und geschaut, ja, wenn das einigermaßen linear ist und alles, dann darf ich beispielsweise die erste Steigung mit rund 17 Stundenkilometer raufrennen, damit ich noch nicht übersäure, also damit ich schön im Steady State bin. Und das haben wir alles durchgerechnet über die Strecke und da hat mir eine gewisse Sicherheit gegeben, einen Anhaltspunkt, dass ich wusste, okay, wenn es die erste Steigung losgeht, die ersten anziehen, wenn ich etwa mit dieser Geschwindigkeit unterwegs gehe, kann ich gut über die Kuppe kommen, ich baue dann Laktat wieder ab, wenn es runtergeht und mit dieser Geschwindigkeit darf ich etwa laufen, aber wenn ich schneller gehe, dann kann es natürlich sein, dass ich zu schnell in den roten Bereich gehe. Also da haben wir uns dann doch, würde ich schon sagen, sehr viele Gedanken gemacht über die Streckenführung, dass es mir auch ein wenig Sicherheit gab im Vorfeld.
Voll gut, ja, krass.
Vielleicht mal als ganz kurzen kleinen Exkurs. In der Schweiz wird sehr viel Wert auf sehr gute Vorbereitung gelegt. Ihr habt natürlich in Macklingen auch ja euer Spitzensportzentrum, wo eine Menge zusammenkommt, wo auch eine Menge Know-how zusammenkommt. Wir haben schon häufiger über das Zusammentragen von Erfahrungen, Kompetenzen und Erkenntnissen in zum Beispiel in Norwegen gesprochen oder auch in den Niederlanden. Als kleiner Exkurs, wie ist das in der Schweiz? Gibt es den Austausch mit den Skilangläufern, die ja sehr, sehr lange schon in bestimmten Bereichen unterwegs sind, mit Ruderern, die es in der Schweiz gute gibt, mit Schwimmern etc.? Ja, wie ist da der Austausch?
Ja, jetzt ich persönlich weniger oder so, dass ich wirklich mit diesen Sportlern im Austausch wäre. Eigentlich weniger. Ich habe jetzt wirklich auch sehr vieles alleine trainiert und wirklich auf die, sage jetzt mal, Kompetenzen von Viktor Rötlin gezählt. Da ist jetzt der Austausch in diesem Fall gerade deutlich weniger gewesen, ja.
Oder ich meine, so, auf der Kompetenzebene, also
das kann natürlich schon sein, also rein, die Trainer werden natürlich immer wieder ausgebildet und zusammengezogen, das schon, aber jetzt rein für mich persönlich, ich hatte da jetzt keinen Austausch. Okay.
Sag mal, lass mich noch eine Frage stellen wegen des Austausches. Gab es nicht in der Schweiz am Ende des Jahres eine große Fernsehshow mit einem Jux-Wettkampf der erfolgreichen Sportler aus allen möglichen Bereichen?
Ja, das gibt es jedes Jahr.
Also es gibt immer noch, ne?
Super-Zehnkampf, okay. Genau, ja. Das ist von der Schweizer Sporthilfe organisiert, wo auch die Besten in verschiedenen Spielen im großen Hallenstadion in Zürich messen. Ja, da war ich auch schon ein paar Mal dabei. Da gibt es dann beispielsweise über einen solchen Tag Austausch mit allen verschiedenen Sportlern. Das ist immer ein cooler Event.
Ja, das erinnere ich mich doch, dass ich da mal Sachen gesehen habe. Aber so zu Zeiten als Werner Günther, dieser sehr schlanke, dieser Berg von einem Menschen, Kugelstoßer, da dann in einem Paddelboot unterwegs war und das direkt versenkt hat. Also er wollte das nicht versenken. Ja. Also so Jux-Geschichten werden da gemacht. Ne? Das finde ich allerdings wirklich eine sehr, sehr coole Nummer, dass man ja nochmal die Erfolge des Jahres hochholt. Mhm. Und jetzt in der Schweiz wird schon auch ein Fokus auf Wintersport gelegt, ne? Also Orientierungslauf wird da nicht direkt nach Wintersport gezeigt, aber dass dann halt alle erfolgreichen Sportler ja doch eine andere Bühne kriegen, also eher eine Showbühne kriegen, ne? Und das ist ja auch so ein bisschen eine Anerkennung für das, was über das Jahr im Sport passiert ist, ne?
kenne ich jetzt auf jeden Fall nichts Vergleichbares spontan, was in Deutschland
in,
gemacht wird.
In Großbritannien gibt es auch oder gab es zumindest auch.
Ich weiß nur, aktuell sind Gespräche am Laufen, ob in Deutschland so etwas auch die Sporthilfe machen will. Ja. Also in der Schweiz ist das dann auch eine Charity-Veranstaltung, dem Geld für die Spitzensportlerinnen und Spitzensportler gesammelt wird, für den Nachwuchs auch. Habe ich gehört, das könnte in Deutschland auch kommen. Das wäre natürlich eine coole Geschichte.
Gut, dass du uns das sagst, was bei uns in Deutschland los ist.
Wir sind gar nicht im Sinne. Ja,
mit Fernsehen habe ich auch nichts zu tun. Also, wie soll ich das?
Nein, aber vielleicht auch spannend, weil wir vorher über diesen, ich sage jetzt mal, interdisziplinären Austausch gesprochen haben, ob es das gibt oder ob es das nicht gibt. Was ja eher meistens so auf Trainerebene vielleicht der Fall ist, weil tatsächlich, ich überlege gerade oder hatte vorher auch überlegt, als Matthias sagte, so selber zwischen verschiedenen Sportarten eher weniger, muss ich sagen, schließe ich mich ein. Also bei mir war früher eigentlich auch der Austausch, wenn dann mit anderen Kollegen, also sprich Lauf- oder Marathon-Athleten aus anderen Nationen, die man beispielsweise auch in Trainingslagern getroffen hat, da gab es diesen Austausch auf jeden Fall. Vielleicht noch mit Triathleten, die dann ja auch oft in den, zumindest in St. Moritz im Sommer ja oft sind. Aber was ja auch ein spannendes Thema ist und in Deutschland in den letzten Jahren, wo es, sagen wir jetzt mal, der deutschen Leichtathletik jetzt nicht gerade gut ging oder die Hochzeiten jetzt vielleicht auch ein paar Jährchen schon her sind, gab es natürlich immer ganz viel Diskussionen über Spitzensportförderung. Ist das noch zeitgemäß? Muss es vielleicht sogar eher zurückgefahren werden, weil die Erfolge nicht da sind? Muss es eher ausgebaut werden, weil die Erfolge nicht da sind? Und da gibt es ja ganz viel Diskussionen. Wie ist es denn in der Schweiz aktuell? Ich kenne es von früher so ein bisschen noch. Von den Schweizer Athleten, die ich damals gut kannte, da hatte ich oft den Eindruck, dass das natürlich, klar, Schweiz ist ein kleineres Land als Deutschland mit auch dementsprechend etwas weniger Athleten, ja, kann man vielleicht auch gewisse Gelder oder Institutionen einfach zielgerichteter einsetzen, so, aber ich hatte damals den Eindruck, dass die Schweiz echt ein bisschen eine Vorreiterrolle hatte und viele Dinge sehr gut und sehr richtig gemacht hat. Nimm uns mal mit, für dich jetzt konkret, wie sieht das aktuell für dich aus? Also du hast natürlich einerseits sicherlich private Sponsoren. Und darüber hinaus gibt es da jetzt, ich meine, du hast natürlich krasse Erfolge jetzt in der Kürze der Zeit auch im Marathon in einer olympischen Sportart erlangt. Wie sieht da so eine Fördermöglichkeiten bei dir aus, beziehungsweise hast du Zugang zu, ich weiß gar nicht, in der Schweiz heißt es nicht Olympiastützpunkt, aber in Deutschland gibt es ja eben Olympiastützpunkte, wo du praktisch Physiotherapie, ärztliche Betreuung, bla, Trainingsmöglichkeiten, Halle und alles Mögliche da ist. Wie ist das für dich so jetzt?
Ja, ich sage jetzt mal, in der Schweiz gibt es zwei Gefäße, die dich unterstützen. Ich würde jetzt mal so behaupten. Das eine ist eigentlich die Armee auch, das glaube ich in Deutschland auch, also Spitzensportförderung durch die Armee in der Schweiz. Das ist sicherlich das Wichtigste und Interessanteste für uns. Einerseits können wir da wie Wiederholungskurse machen. Ich beispielsweise kann jetzt bis 100 Tage im Jahr davon profitieren und da werde ich dafür bezahlt. Und wie du gesagt hast, ihr habt jetzt beispielsweise Olympiastützpunkte. Ich könnte diese Wiederholungskurse beispielsweise in Macklingen machen oder in Tenero und dort diese Infrastruktur auch vor Ort benutzen. Das ist eine Möglichkeit und die andere Möglichkeit, ich habe es vorhin angedeutet, ist die Sporthilfe, die unterstützt einem je nach Sportart, je nach Bedarf auch, einfach wirklich finanzielle Unterstützung. Genau, das sind eigentlich so die zwei Pfeiler, sage ich jetzt mal, die direkt vorhanden sind und dann die Schweiz ist gleichwohl immer auch kompliziert mit den verschiedenen Kantonen. Je nach Kanton hast du dann noch andere Förderung oder nicht, aber so... Das sind die groben. Und dann jetzt beispielsweise bei Swiss Athletics, wo ich angeschlossen bin, die unterstützen auch die Top-Athleten noch zusätzlich. Also da gibt es auch eine Möglichkeit, davon zu profitieren. Ja, und das ist beispielsweise jetzt komplett, oder nicht komplett anders, logischerweise Swiss Athletics hat deutlich mehr Möglichkeiten, als der Orientierungslaufverband beispielsweise gehabt hat, aber als Orientierungsläufer einem nicht-olympischen Sport, da konnte ich genau gleichwohl profitieren von der Armee oder von der Sporthilfe.
Oh, das ist sehr interessant, weil das wäre in Deutschland nicht möglich.
Also das ist auch nur möglich, weil der Orientierungslauf bei Swiss Olympic hoch eingestuft ist. Also da gibt es verschiedene Einstufen und wenn sie zu weit unten wäre, der Erfolg nicht da wäre oder die Präsenz in den Medien und so, das sind die Kriterien, dann wäre es nicht möglich. Aber auch nicht-olympischen Sportarten ist es möglich, von diesen Förderungen zu profitieren.
Ich habe jetzt gedacht, weil es eine nützliche sportliche Disziplin für die Armee sein könnte.
Ja,
man könnte sich ja vorstellen, dass man als Orientierungsläufer bestimmten Einheiten, gerade in der Schweizer Armee, klar macht, wie man über den Berg kommt.
Also ja, in den Militärwettkämpfen ist Orientierungslauf natürlich eine der Traditionssportarten. Den großen Militären, ja, Weltspielen und alles, da ist Orientierungslauf immer dabei. Ja.
Dann lass uns doch mal einen Blick in dein Budget werfen. Ja, das interessiert uns natürlich. Also nee, aber mal grundsätzlich, in Deutschland gibt es ja diese Förderinstrumente, die du beschrieben hast, durchaus auch alle. Aber die Förderung ist nicht so, dass man dann davon als Profi leben könnte.
Soldaten ja, also, vielleicht schon noch, ne? Soldat, Polizei, ja. Aber das, schon, das ja. sind natürlich verhältnismäßig, aber das liegt auch daran, wie gesagt, großes Land, viele Sportarten. Dementsprechend ist es jetzt nicht der Bevölkerungszahl äquivalent, sodass da jetzt ganz viel offen ist. Das wurde in den letzten Jahren eher runter reduziert, weitestgehend. Ne? Also ist ja jedes Jahr, Ralf, weißt du ja auch, ein Riesenkampf für Leichtathletik sozusagen, was natürlich einfach aufgrund der vielen Disziplinen halt viel Athletenpotenzial ja auch ist, aber da ist es jedes Jahr, glaube ich, ein Kampf, dass man überhaupt die Plätze des Vorjahres wiederbekommt, die man vergeben kann an bestimmte Bundeskader-Athleten. Aber da ist es lange nicht so, dass jeder die Möglichkeit hat, da quasi bei der Bundeswehr beizutreten oder so.
Ja, ja, aber also in der Schweiz ist das jetzt auch nicht so, dass man einfach von diesen Fördergeldern dann leben könnte. Also nehmen wir ein Beispiel, ich bin noch Student, dann über das Militär kannst du dann 100 Tage abrechnen und der Ansatz pro Tag als Student ist dann etwa 60 Franken, weil der ist abhängig davon, wie viel du verdienst. Und du verdienst dann noch nichts, also hast du den Mindestansatz. 100 Tage mal 60 sind wir, sage ich jetzt mal, vielleicht kann das auch ein wenig mehr sein oder 70, zwischen... Rechnen wir gut, sind es 10.000 Franken, die du davon profitierst pro Jahr. Dann von der Sporthilfe, so im Normalfall, wahrscheinlich im Schnitt, sage ich mal, bekommen die meisten etwa 15.000 Franken. Da sind wir bei 25.000 Franken. Und ja, damit kann man in der Schweiz nicht leben, ein Jahr lang. Aber es ist ein schöner Zustupp.
Damit hast du noch nicht mal deine Miete bezahlt in Bern.
Genau, die Miete und die Krankenkasse kann man vielleicht, ja, vielleicht knapp bezahlen. Genau.
Ja, kommt wahrscheinlich darauf an, wo man lebt, ja.
Ja, genau, aber dann hat es sich. Also von dem her, es ist eine schöne Unterstützung, wo alle extrem froh sind. Aber wenn man dann neben nicht entweder jetzt noch selber Geld verdient, arbeitet oder Sponsoren hat, oder irgendwie die Eltern einem unter die Arme greifen, dann kommt man auch nicht über die Runden, genau.
Ja, ja. Dann nochmal, weil du gesagt hast, jetzt ist ja total easy, kleine Familie, kleines Kind, nimmst deine Schuhe, gehst raus und rennst. Bern ist eine fantastische Stadt, eine meiner Lieblingsstädte in Europa. Aber ihr habt da eben auch Schnee. Wir haben vorhin schon den kleinen Schneeabgleich gemacht. Köln... eigentlich nichts mehr. Gestern hat es
Köln 0 Zentimeter, Regensburg 8 Zentimeter, ich weiß nicht, Bern.
Ja, Bern hat auch jetzt gerade nur so, sagen wir, einen oder zwei, aber Schneeregen, Schnee, Eisregen aktuell im Moment.
So, das ist ja perfektes Wetter zum Marathontraining. Ne? Also wie sieht es mit Trainingslagern aus? Ja? Werden die dann bezahlt, werden die nicht bezahlt? Musst du das in dein Budget einarbeiten? Wo gehst du überhaupt hin? Ja, weil Philipp hat ja schon gesagt, Philipp geht dann im Sommer nach St. Moritz, das ist für dich... mit dem Velo, wie du so schön gesagt hast, ja, ich liebe dieses Wort, ein kleiner Tagesausflug oder dann doch Kenia, also wo machst du dein tatsächliches Training dann?
Also jetzt eigentlich, mein Haupttraining habe ich immer wirklich hier in Bern absolviert, auch für den ersten Paris-Marathon oder für Sevilla letztes Jahr, einfach hier in Bern im Winter.
Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber dann auch wirklich musst du wahrscheinlich, ja, du kannst, also gut, Schweiz ist natürlich auf den Winter per se gut eingestellt, da wird es geräumte Strecken geben, aber auch wirklich Laufbahntraining ist auch ein Thema, was bei uns häufiger aufgeploppt ist. Nein, und wo wir ja wissen, gerade Skandinavien, auch aufgrund der Helligkeitsverhältnisse im Winter, die laufen natürlich wahnsinnig viel auf dem Laufband. Machst du wirklich vieles draußen oder hast du dann auch Laufbandeinheiten?
Na, also 98% mache ich draußen. Ich bin auf dem Laufband ganz
gut. Wir reden mit einem Orientierungslauf, Philipp. Hallo.
Ja, die ist abgehärtet natürlich, nicht so verweichlich, wie wir, die immer im Süden müssen oder nach Kenia oder irgendwie so. Das ist mir schon klar.
Nein, wirklich. Also es gibt ganz, ganz wenige Tage jetzt hier auch in Bern, wo es so vereist ist oder wie auch immer, dass man nicht laufen kann. Und alles andere, ja, muss man halt noch eine Schicht mehr anziehen. Aber das macht mir viel weniger aus. Da gehe ich viel lieber draußen wie aufs Laufband.
Laufband, ja.
Bin viel lieber. Und jetzt so wegen Trainingslagern. ja, eben, ich war 2018 mal aus Jux mit ein paar Schweizer Marathonläufern in Kenia. Einfach wirklich so für das Abenteuer zu genießen.
Ja. Wer war dabei? So, ich könnte mir vorstellen, so Patrick Wägeli vielleicht oder Adrian Lehmann damals.
Lehmann war auch noch dabei. Ja. Und jetzt, glaube von deutscher Seite war, glaube ich, Amanal war da.
Ja,
wer war noch? Ja, ja, jedenfalls, glaube Frank. Ja. Und ja, ja.
Frank Schauer, genau. Ja, cool.
Läufer waren sicherlich vor Ort. Genau.
Cool.
Nein, aber eigentlich habe ich jetzt nicht vor. Ich habe auch dieses Jahr wieder vor, den ganzen Winter eigentlich hier in Bern zu trainieren. Ja.
Zu Deutsch, die Option Höhentraining hast du noch gar nicht ausgeschöpft.
Doch, doch, also im Sommer, jetzt wenn wir vom Sommer reden, da war ich auch in St. Moritz, beispielsweise vor den Olympischen Spielen oder, das schon. Also aber jetzt einfach so über den klassischen Winter, da fliehe ich nicht direkt in die Wärme. Ja.
Ja, ja.
Doch, doch. Gut, aber da sind ja schon noch ein paar Optionen, logischerweise, ja, das ist ja klar, ne? Weil du Viktor Rüttling gesagt hast, das ist ja eine andere Generation gewesen von Läufer. Jetzt haben sich ja so viele Dinge verändert. Wir haben kurz die Verpflegung angesprochen. Da kannst du noch mal sagen, wie es eigentlich beim Orientierungslauf ist und wie dir die Umstellung da gepasst hat. Und Schuhe sind natürlich auch ja immer ein beliebtes Thema. Gibt es Carbon-Schuhe im Orientierungslauf?
Hey, die eine Marke hatte, glaube ich, letztes Jahr einen auf den Markt gebracht. Okay. Aber der
Punkt, also für die Stadtwettkämpfe nehme ich mal an, oder?
Ja, für die Stadtwettkämpfe nimmt man die klassischen Laufschuhe, aber versucht natürlich einen zu finden, der nicht zu hoch ist und zu fest eiert, weil wir schneller um die Ecken rennen, über Randsteine und alles. Von dem her, da muss man ein Modell finden, mit dem man sich immer noch wohlfühlt, wenn man auch Stop and Go hat und Ecken und alles. Die Frage jetzt muss mich nochmal
stellen. Verpflegung Orientierungslauf. Ich schätze mal, dass das nicht so eine große Bedeutung hatte, weil wenn du sagst, die längsten Wettkämpfe, also die Langdistanz im Orientierungslauf waren roundabout 90 Minuten, könnte ich mir vorstellen, habt ihr euch vielleicht gar nicht verpflegt unterwegs,
doch,
oder?
Doch, jetzt für diese, für 90 Minuten war es dann schon auch entscheidend, aber da waren wir eher so unterwegs. Es gibt Verpflegungsposten dann teilweise einfach im Wald, an gewissen Kontrollpunkten. Und dann haben wir mehr eigentlich die Shells mitgenommen und dann Wasser getrunken. Und jetzt für den Marathon, plötzlich gab es die Möglichkeit, eben alle 5 Kilometer meine Flasche zu deponieren. Und das war sicherlich etwas Entscheidendes, was ich lernen musste, mich unter Vollbelastung zu verpflegen, genügend zu trinken für diese halbe Stunde, die der Marathon noch länger ist, oder die 40 Minuten, wie ich es mir vorgewohnt war,
Da gibt es aber auch ja total auch international relevante Sports Nutrition Marken, weil es wird ja natürlich sonst gerne international mal gerne nur auf das schwarz-weiße Produkt geschaut oder weiß-schwarze Produkt, sage ich jetzt mal auf Morten, aber ihr habt ja in der Schweiz einige Firmen, die richtig geile Produkte machen. Es gibt Sponsor sehr bekannt aus der Schweiz, es gibt Winforce aus der Schweiz, weiß gar nicht, wahrscheinlich, ich tippe mal, eine von beiden wird ein Partner von dir sein.
Ja, ich bin mit Winforce.
okay, sehr gut. Nein, die machen richtig gute Produkte, da seid ihr natürlich top versorgt auf jeden Fall und habt natürlich oft den Vorteil, ich kenne es von manchen Athleten, dass ihr ja quasi auch die Möglichkeit habt, direkt mit den Entwicklern manchmal auch eigene Mischungen etc. irgendwie zu bekommen oder sowas.
Ja, ich nehme das, was im Verkaufsregal vorhanden
ist. Ja, das ist die beste Werbung natürlich.
Nee, vor allen Dingen, weißt du, was das ist? Da macht man sich unabhängiger.
Ja, klar. Ne? Bist natürlich also, dann
je spezieller das ist, was man macht, ich kenne ja genug Leute, die sich halt von ihren Nutritionists Sachen speziell auf sie zugeschnitten anfertigen lassen. Das kann ja einen Vorteil haben, ist ja klar, weil es dann eben auch deine Bedürfnisse vielleicht stärker abdeckt. Aber man hat eine hohe Abhängigkeit, ne? Weil es ist so wie mit einem Glücksbringer oder mit einem Kuscheltier, wenn ich es vergessen habe, ist Drama. Ja, muss ich euch als Jungväter nicht erzählen, was da für ein Drama ist. Ja? Ich könnte euch auch noch eine Lösung dafür präsentieren, wie man das macht, aber.
Also wir haben zwei identische von einem.
Guck mal, der Matthias ist schon erfahren. Sehr guter Mann.
Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das ist gut vorbereitet. Wenn man jetzt einen Blick auf deine 4 Marathons wirft, die du gelaufen bist, dann muss man jetzt sagen, es gab 2 Rennen, wo du auf Zeit laufen wolltest und es gab 2 Rennen, wo es maßgeblich um eine gute Platzierung geht. Nicht, dass man in New York nicht auch schnell laufen kann, aber es ist natürlich einfach aufgrund der Strecke natürlich jetzt nicht, es ist kein Rennkurs sozusagen. Und am Ende zählen in New York meistens ja die Platzierungen und das ist ja offensichtlich ja sehr gut gelungen, da abzuschneiden. Zeitlich bist du ja schon schneller als dein Mentor, Viktor Rötlin, der über Jahre natürlich die Schweiz dominiert hat. Das heißt, ich mutmaße jetzt mal, ohne dass ich hier irgendeine Art von Druck erzeugen möchte, ich mutmaße mal, wenn man jetzt schon der zweitschnellste Schweizer Marathonläufer ist, in den 2 Jahren, wo man das macht, hat man natürlich wahrscheinlich so ein bisschen mit einem Auge vielleicht den Schweizer Rekord perspektivisch im Blick. Oder ist das noch ganz weit weg?
Nein, natürlich, wenn man die Nummer 2 ist, liebäugelt man mit der 1. Aber
gibt sicherlich
ja,
noch ein paar Zwischenschritte bis dahin.
genau,
Ja.
aber dir muss ich ja nicht sagen, nimm die 2, 4, 40, die Tade gelaufen ist, die
Ja.
sind extrem stark.
Ja.
Das sind 3 Sekunden noch auf den Kilometer, die schneller werden müsste. Und jeder Läufer, Läuferin, die es kennt, 3 Sekunden schneller zu werden auf dem Niveau, auf dem ich aktuell bin, das ist extrem viel Heu. Also von dem her, ich traue mir schon zu, dass es nächstes Jahr 1 Minute schneller gehen könnte, wenn alles optimal läuft. Eben die Vorbereitung muss stimmen, das Rennen muss passen, alles. Das traue ich mir zu. Aber ja, dann gerade nochmals eine mehr. Viktor Rötting glaubt daran. Er sagt immer, er hat das Gefühl, dass das möglich sein kann. Ich bin da ein wenig mehr skeptisch oder vielleicht, ja. Gewisse sagen mir, ich bin jemand, der Understatement betreibt. Ich habe das Gefühl, ich bin realistisch. Aber ja, sicherlich, eben, es ist sicherlich eine sehr, sehr gute Zeit, genau.
Ja.
Also realistisch und wie soll man sagen, erfolgsorientiert muss ich ja nicht widersprechen
Nö,
erstmal. Ja,
genau.
das
Ich
ist.
träume auch, so ist es nicht.
Hallo,
Genau.
so sehe ich mich auch,
Aber
ja.
irgendwo durch, ja, einfach, ich bin auch nicht der Typ, der einfach kommt und sagt, ja, der Schweizer Rekord, das ist mein nächstes großes Ziel und bam, 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 so bin ich nicht, ja.
Auf der anderen Seite, du hast ja schon gesagt, so Ziele brauchst du schon auch, ja. Jetzt reden wir mal erst über die Ziele, ja. Was du dann da träumst, ist ja noch was anderes. Da war dann halt diese WM, die dir dann diesen Abschluss gegeben hat. Hast du jetzt angefangen, eine neue Bucketlist zu führen für Straßen respektive Marathonlauf?
Ja, schon. Also jetzt eben, du hast es angesprochen, ich bin in diesem Sommer, also im 25, nochmals ein letztes Mal an die Orientierungslauf-WM gegangen, habe jetzt eigentlich diese Karriere beendet und jetzt setze ich voll und ganz nur noch auf den Marathon. Also dieses Jahr war es noch ein ziemliches Hin und Her, gar nicht so einfach, auch eben den Wechsel zu machen. Und ja, mein großes Ziel nächstes Jahr ist die EM in Birmingham. Da gibt es nochmals einen Marathon. Schwierig zu sagen, wo es hinführen kann. Aber ja, ich denke, da will ich mit der Spitze so gut wie möglich versuchen mitzulaufen. Das ist sicherlich mein ganz großes Ziel im Sinne von auf europäischer Ebene versuchen, mit den Besten ja, dieses Rennen auszutragen.
Also, da
Und da
guckt
hast du
dich
mit
jetzt
Sicherheit
keiner
auch
mehr komisch an und sagt, was will
gute
denn der
Chancen.
hier? Der hat eine 108 stehen. Da guckt jetzt keiner mehr drauf, ganz
Nee,
sicher
das ist dieses
sein.
an. Also die Underdog-Rolle, die wirst du, glaube ich, nicht mehr einnehmen können. Da wirst du sehr auf dem Radar sein von der Konkurrenz, vermute ich mal. Birmingham ist natürlich erst nächsten Sommer. So, das passt natürlich genau in deinen, wie soll ich sagen, in die Saisonplanung der letzten Jahre, sprich Frühjahr. Ein Rennen, was bestenfalls natürlich eine gute Zeit hergibt, und im Sommer ein Rennen, wo es eher um die Sommer bzw. Herbst, New York ist natürlich ein Herbstrennen, aber zweite Jahreshälfte dann eher ein Rennen, wo es vielleicht um taktische Gegebenheiten auch geht. Steht denn schon der Marathon fest für das Frühjahr bei dir?
Nein, wirklich noch nicht. Ich
Hat mir
hoffe
dein
so
Management nämlich
gedacht.
auch noch nichts gesagt.
Doch, doch. Ich hatte so gedacht, nach New York kann ich mal ein wenig durchschnaufen,
Ja.
in den Winterschlaf gehen und dann sind die eine Woche spät gekommen und haben gesagt, wir müssen jetzt den Frühlingsmarathon planen. Und ich so, nein, so nüchtern, da muss ich mich darum kümmern. Es war im OL einfach, da war einfach Weltcup-Station, das war klar, wo man hingeht. Und jetzt hat man plötzlich die Qual der Wahl, was man machen will. Nein, von dem her, jetzt sind wir gerade mal dran, uns zu überlegen, wie es aussehen könnte. Ich habe gesagt, ich möchte nicht zu früh laufen. Ich möchte lieber im April laufen, anstatt im März. Dann kann ich im Winter auch mal auf die Langlaufski gehen und habe nicht das Gefühl, ich habe immer die Kilometer verpasst, sondern das gibt mir auch mal die Möglichkeit, noch ein wenig den Winter zu genießen. Und dann ist es so, jetzt habe ich gehört, wenn man nächstes Jahr in Valencia wahrscheinlich laufen würde, im Dezember, könnte es sein, dass das schon für die Olympia-Quali zählt, weil das sind 18 Monate und irgendwie 30.06. hat mir jemand vorgerechnet. Also es könnte auch sein, dass ich jetzt sagen würde, okay, ich versuche die erste Möglichkeit für die Olympia-Quali zu nehmen, das wäre nächsten Dezember, dann Sommer-EM und dann, wenn ich dann im Herbst einen schnellen laufen würde, könnte ich auch sagen, okay, ich versuche mich taktisch noch ein wenig weiterzubilden und laufe im Frühjahr einen eher taktischen Marathon, also wo es nicht um die Zeit geht. Das sind jetzt gerade so Gedanken, die ich mir am Machen bin, aber also wirklich habe ich noch nichts Fixes, ja, das ist wirklich gerade ongoing.
Aber die Perspektive ist schon ein bisschen weitergestellt. Das erkennen wir ja auf jeden Fall schon. Also du hast noch richtig Bock, da im Marathon einfach ja nochmal Erfahrung zu sammeln. Du bist ja noch ein
Ja, ich
Novize,
bin ja
ja?
auch Newcomer.
Du bist noch Newcomer, 100%, ja?
Ja, bin zwar
Deshalb.
35, aber ich bin Newcomer. Das ist ja das
Ja, genau,
Problem
das ist
auch.
auch lustig. Ne? Aber gut, Tade hat ja gezeigt, dass man auch im fortgeschrittenen Alter noch sehr, sehr schnell laufen kann. Also das habt ihr Schweizer ja schon drauf, ja. Plus, du hast jetzt eine erste Erfahrung in New York gemacht bei so einem ganz fetten, vielleicht so dem fettesten Ereignis halt als Marathon. Und ich weiß, wenn man bei denen gut ist, dann kann man da eigentlich immer wieder kommen. Und dann ist man eine Hausnummer bei allen Rennen in den USA. Nimm uns mal mit, wie das war. Du kommst dann nach New York und dann musst du dir dein Backpacker-Hostel suchen und dann wirst du nachher zu McDonald's geschlichen. Nimm uns mal mit, wie das war.
Ja gut, wie soll ich sagen? Wir haben angefragt natürlich, ob wir starten können in New York oder ob ich starten kann. Und das hat dann erstaunlicherweise recht gut geklappt, dass sie mir einen Startplatz gegeben haben. Aber es war, glaube ich, schon noch ein wenig ein Kampf. Beispielsweise, sie haben mir das Flugticket auch bezahlt, aber das Gepäck wollten sie mir nicht zahlen.
Okay.
Genau, aber ja, vor Ort selber waren wir dann schon im großen Athletenhotel, das ist das Hilton Hotel in der Nähe, wo ich ein Zimmer hatte und wir ja, versorgt wurden. Genau, aber sonst war es wie für alle anderen Elite-Läufer im Sinne von, an den Start in New York kann man keine Betreuungsperson mitnehmen, man geht mit dem Bus hin. Natürlich sind alle gleich, außer einer war gleicher. Eliud Kipchoge, der hatte eine eigene Limousine mit etwa vier
Und zu Recht,
Betreuerpersonen.
ja.
Du recht, du
Okay,
recht.
mein Freund, da musst du noch ein bisschen laufen, bis du
Eben
die
genau.
Straße
Du recht. Aber das ist etwas beispielsweise, was ich vom Ohren nicht kenne. Das
Gar
sind
nicht,
wirklich,
ja.
ob man da achtfache Weltmeister oder nicht ist
Interessiert die
oder
nicht so,
nicht.
ne?
Die sind da nicht so. Nein, aber
Das
ansonsten
Foto hätte ich
sind
dem
die.
Verband aber noch mal geschickt, Freunde. So behandelt man
Genau, ne? Falls du doch mal ein Comeback machst oder so.
Genau. Das sind die Bedingungen für ein Comeback. Genau. Nein, aber ansonsten, ja, eben nicht, wie soll ich sagen, ich habe gewusst, ich habe gut trainiert, ich habe meine Chance geglaubt, aber ich war natürlich schon sehr nervös, weil eben in New York gibt es keine Pacemaker und man weiß nicht, wie sich das Rennen entwickelt. Wir haben
Genau.
mit dem Szenario 1 gerechnet, eine große Gruppe bleibt zusammen, es ist noch nicht ja, mega schnelles Tempo bis irgendwo. Normalerweise First Avenue, das ist so Kilometer 26 etwa. Und dann geht normalerweise die Post ab. Das war so das klassische Szenario. Und dann haben wir auch damit gerechnet, wenn die Post abgeht. Ich muss noch geduldig sein, weil es ist noch ein weiter Weg ab Kilometer 26
Ja.
bis ins Ziel. So war eigentlich so wie, das ist Szenario Nummer 1 und das ist dann genau eingetreten. Von dem her war es jetzt auch taktisch für mich zu laufen eher einfach, weil ich musste mir in den ersten ja, 25 Kilometern nie Gedanken machen, ist das zu schnell, soll ich mit der Gruppe bleiben, soll ich nicht, sondern wir waren eine schöne große Gruppe und da habe ich mich sozusagen wohlgefühlt, genau. Von dem her war es eher einfach zu laufen und ich hatte extrem Respekt, weil ich wenn wir jetzt beispielsweise bei Kilometer 5 schnelle angezogen hätten, welche Gruppe musste ich suchen? Weil eben, ihr habt gesagt, es ist vielleicht eines der dichtesten Felder, aber es sind 30 Läufer. Also es hat sich so angefühlt wie eine Klassenfahrt. So. Und ja, wenn dann einer bockt, dann kann es plötzlich schwierig werden,
Ja.
ja.
Wie war es denn dann im Ziel? Weil ich meine, du bist als natürlich schon total krasse Zeiten gelaufen, aber insgesamt natürlich für New York betrachtet, er eher als Newcomer dort gewesen, erstens mal dort gestartet, irgendwie noch ins Feld reingerutscht, Glück gehabt, auch ein bisschen in Anführungszeichen, weil wie gesagt, nur 30 dürfen da ja jedes Jahr rennen, da gibt es ja wahrscheinlich eine Warteliste von, keine Ahnung. Dann bist du auf einmal Fünfter und dann direkt roter Teppich ausgerollt und dann auch Limousine zurück ins Hotel oder wie war es dann?
Nein, im Ziel ist man da ziemlich alleine, sage ich jetzt mal. Wirklich, da geht man dann nach hinten ins Elitezelt, kann kurz etwas essen und dann ich hatte eine Betreuungsperson vor Ort, bis ich
Okay.
die dann gefunden hatte, war mal eine Zeit vergangen. Und dann sind wir gemütlich ins Hotel zurückmarschiert und dann gab es eine feine Pizza.
Also das, was 99,9% aller New York-Starter auch machen.
Genau,
Genau.
ja. Ja, ich hatte kein Geld für eine Rikscha dabei oder so, von dem her bin ich nach Hause gelaufen.
Okay, da hat auch der London-Marathon noch deutlich andere Optionen, ne? Sind denn daraus dann, also aus deiner ja sehr schnellen und sehr schönen ersten Phase der Marathonkarriere jetzt auch Angebote von Renndirektoren resultiert oder machst du das alles über dein Management und sagst, ihr macht das, lasst mich mal meinen Winterschlaf machen.
Jetzt, was ich gehört habe für den Frühling, hat Paris und Zürich haben angefragt, ob ich Interesse hätte, bei ihnen zu laufen.
Ja, aber okay, das ist ja schon eine Adelung, wenn die Veranstalter auf dich zukommen.
Ja. Beide Strecken nicht einfach, ne?
Ja. Ja, Zürich weiß ich nicht genau. Kann jetzt schon eine schnelle Zeit, glaube ich, möglich sein. Aber wie gesagt, ja.
Zürich habe ich tatsächlich nur den EM-Marathon bildlich im Kopf, der war anders.
Ja, ja, genau. Das war etwas ganz anderes, ja. Und ja, Paris ist jetzt die Frage, ob ich meinen fünften Marathon oder bei 5 Marathons das 3. Mal in Paris starten will.
Mhm. Ja, stimmt natürlich, ja.
Ja. Ja.
Da kannst du dann, wenn du den Limousinenstatus erreicht hast, wieder hingehen. Das ist hey, früher gibt es ja ein paar sehr, sehr gute Optionen.
Nur für Siege und unter 2 Stunden, dann habe ich das.
Ja, kein Problem.
Du hast von Träumen gesprochen. Ich habe das schon mitgekriegt. Ne? Vergesse ich auch nicht.
Ich könnte mir vorstellen, für die Schweiz bzw. für den Zürich-Marathon würde auch schon so ein EM-Titel reichen, dass man diesen Status erreicht. Könnte ich mir vorstellen. Also falls nach Birmingham in perspektivisch auf 2027, könntest du das schon wahrscheinlich auch so erreichen.
Ich kann in den Vertrag schreiben, falls ich in Zürich laufen will.
Genau. Ja, Mensch, Matthias, ich habe gelernt, dass du sehr, sehr gerne in der Natur bist. Ist mir wahnsinnig sympathisch. Also geht raus, wenn ihr lauft. Ja, weil man kann das, auch wenn es ein bisschen frischer ist oder wenn es Schnee hat, wie in Regensburg permanent jetzt bis März. Und dass du nicht so gerne Rad fährst, das verstehe ich jetzt nicht, aber gut, das ist dein Problem.
Nein, ich fahre schon gerne Rad, aber jetzt, Viktor Röttlin hat es mir ausgeredet, dass ich laufen soll.
Wegen Gefahr?
Ja. Nein, er hat einfach das Gefühl, man muss so viel laufen wie möglich.
Das ist mir sympathisch und so war auch Renato Canova drauf.
Das ist wahnsinnig oldschool, Jungs, wenn ich das mal sagen darf. Ja.
Ja, aber wir sind ja auch schon Mitte 30, weißt du, wir sind ja die Oldschool-Generation, genau, ja, nur weil Matthias jetzt Newcomer ist im Straßenlauf.
Das ist richtig alt, das sehe ich ein. Ja. Ich zitiere nochmal ganz kurz, ja. Also der eine oder die andere zu Hause wird vielleicht Georgia Hunter Bell schon mal gehört haben. Ja, ist eine Weltklasse 1500-Meter-Läuferin.
Ja.
Ich habe sie geschickt, guck jetzt nicht so, als hättest du es noch nie gehört, aber du hast es ja nicht
gelesen. Wenn es um Radfahren ging, habe ich es direkt weggeklickt.
Ja, du hast es direkt weggeklickt, ja. Also Georgia Hunter Bell ist eine Weltklasse 1500-Meter-Läuferin, die macht 70% ihres Trainings auf dem Rad.
Ja, aber die hat Talent, hä?
So nämlich. Weißt du, wir Normalsterbliche, Menschen, wir müssen laufen, um schnell zu werden, so, ja.
70% auf dem Rad ist genau mein Ansatz. Ich werde jetzt Mittelstreckenläufer. Jetzt habe ich es. Also die macht tatsächlich, die komplette Basis auf dem Rad und macht halt die spezifischen Einheiten. Das ist ja nochmal eine ganz andere Hausnummer, ob du jetzt Marathon oder Langstrecke läufst oder Mittelstrecke läufst. Das ist ja eine ganz andere Nummer. Ja. Ja, und die macht wirklich nur die Qualitätseinheiten, also die Bahneinheiten, und schnelle Tempo-Geschichten tatsächlich laufend und alles andere macht die auf dem Rad. Also das
jetzt
ist schon.
Versuche ich jetzt in diesem Winter so viel als möglich auf den Langlaufschieß zu machen und dann sehen wir, wie sich mein Frühlingsmarathon.
Der Frühlingsmarathon.
Jeder passt sich halt auch seinem Habitat an, sage ich da immer. Ne?
Ja klar. Nein, also mir ist ja der Ansatz von Viktor sehr sympathisch, muss ich sagen. Das ist sehr deckungsgleich mit viel Mentoren-Input, den ich in meiner
old
Karriere bekommen habe.
For old man, hello.
Nein,
ganz großer Sport.
Großartig, ja. Also, Matthias, wir werden auf jeden Fall natürlich, Matthias, wir werden dein Instagram-Account bei uns hier natürlich auch nochmal in den Shownotes verlinken. Das heißt, wenn ihr verfolgen wollt, wie es bei Matthias weitergeht und Trainingsinsights bekommen wollt, wie der 5. Marathon im Frühjahr aussehen wird, dann solltet ihr ihm da auf jeden Fall folgen. Und ich bin schon jetzt sehr, sehr, sehr gespannt, was im Frühjahr ansteht. Also erstmal wo und dann aber auch, wie sich das gestalten wird, weil dein bislang ja noch recht kurzer Werdegang, aber sehr erfolgreicher Werdegang, der ist natürlich ultra spannend. Und den könnt ihr zu Hause auch mitverfolgen oder solltet ihr mitverfolgen. Insofern erstmal vielen lieben Dank dir, Matthias, für deine Zeit hier mit uns. Und also von mir, ich drück dir auf jeden Fall erstmal die Daumen für alles Weitere, auch natürlich für dann die Europameisterschaften in Birmingham.
Ja, danke. Danke.
Also ich kenne jetzt jemanden in Bern, das ist schon mal super geil, weil das nächste Mal, wenn ich mich bei euch im Fluss treiben lasse im Sommer auf dem Weg nach Annecy, ja, dann melde ich mich, weil das ist das Allergeilste, ja, sich die Klamotten in eine Tüte packen, ja, und einfach treiben lassen da bei euch im Fluss. Das ist ganz großer Tango. Ja, als
Hey, geile
Unterbrechung für
Story
eine
dazu.
lange.
Geile
Bitte?
Story dazu. In New
Ja.
York Marathon sind wir bei den Toiletten angestanden und haben irgendwie ein paar Sub-Elite-Läufer diskutiert und haben gesagt, ja, irgendwie von Kopenhagen haben sie geredet, im Halbmarathon, und haben gesagt, ja, da ist so frische Luft und bla 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 und so. Und dann hat einer gesagt, ja, ich kenne sogar in der Schweiz, in Bern, da kann man sogar den Fluss runterschwimmen. Und dann habe ich so ein bisschen so daneben gestanden und gesagt, ja, ich komme von dort, das mache ich teilweise. Dann haben wir so diskutiert, genau, es war so lustig, weil mitten in New York, irgendwo beim Anstehen an den Toiletten, sind wir auf die Aare gekommen, um im Fluss runterzuschwimmen, wenn man auch ein Training gemacht hat.
Siehst du mal,
Ja,
das ist einfach
stark.
weltberühmt. Also eine
Ja.
der schönsten Situationen, die man im Sommer sich leisten kann, ja, auf jeden Fall.
Gibt auch einen legendären Laufwettkampf in Bern, den GP, also Grand Prix von Bern,
Ja,
auch schon
okay.
Haile Gebrselassie und Co. dort gelaufen, ist immer im Mai, glaube ich. Sind 10 Meilen, wenn mich nicht alles täuscht, ne?
Die 10 schönsten Meilen der Welt. Den habe ich als Orientierungslaufer sozusagen gewonnen, als ich noch Orientierungslauf gemacht
Okay, das ist ja schon mal krass. Also, wenn du das als Schweizer in der Schweiz gewinnst, dann ist ja auch schon mindestens mal ein Ritterschlag.
Ja. Also auf jeden
Ja.
Fall, Matthias, haben wir nicht nur eine Menge neue Dinge gelernt, ja, und unser Repertoire an Sportkenntnis deutlich erweitert, aber vor allen Dingen hat es total Spaß gemacht mit dir. Herzlichen Dank für die Zeit hier bei uns im Bestler Podcast und alles Gute, ne, für die
Gerne,
nächsten
danke euch.
Abenteuer. Ja.
Ja, und euch, ihr Lieben, viel Spaß beim anstehenden ersten Adventswochenende, je nachdem, wo ihr euch aufhaltet. Bei Ralf gibt es natürlich lauschige 20 Grad. In Regensburg ist der Winter eingebrochen mit Minusgraden und Schnee. Aber das hält euch hoffentlich nicht davon ab, haben wir von Matthias ja gelernt, rauszugehen, zu laufen. In diesem Sinne, passt auf euch auf, genießt die frische Luft und dann hören wir uns nächste Woche wieder in alter Frische.